Red Cliff Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Red Cliff Hangers. Red Cliff Hangers.
Hallo und herzlich willkommen bei den Red Cliff Hangers, dem ersten und bis jetzt besten Podcast über Daniel Radcliffe im Internet.
Oh, bis jetzt.
Perfekt, guter Start. Wir gucken uns durch sämtliche Filme von Daniel Jacob Radcliffe. Ich bin euer Gastgeber Henny.
Ich bin Eiko.
Ich bin Gordon Ramsay.
Das war happy. Und wir haben heute mal wieder einen Gast dabei. Der erste Gast, der bei uns das zweite Mal dabei ist, Mareike. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank, dass ich ein zweites Mal dabei sein darf. Dankeschön, ich fühle mich sehr geehrt.
Das darfst du auch. Hatten wir letztes Mal gesagt, mit wem von uns du verwandt bist, oder hatten wir das da zu einem Geheimnis gemacht?
Das haben wir verraten.
Gut, das.
Aber diesmal verraten wir es nicht. Also das müsst ihr auch schon nachhören.
Mareike ist Eikos Schwester.
Meine Schwester.
Wir haben heute Mareike dazu geholt, weil wir heute einen Film aus einem Genre haben, mit dem wir uns nicht so gut auskennen. Es geht heute um die 2014er romantische Komödie The F-Word, von wegen nur gute Freunde, Ausrufezeichen, / The F-Word, / What If.
Mareike, wie ist das so, wenn man so als Frau eingeladen wird, weil wir einen Frauenfilm gucken?
Naja, also der Film wurde ja von einem Mann geschrieben und von einem Mann gedreht, also.
Ja, wie Schminke wird doch auch, die meiste Schminke wird doch auch von Männern für Frauen gemacht.
Ja, stimmt.
Ist das so?
Ja.
Okay.
Ist das wirklich so? Kannst du da
natürlich
mehr zu sagen?
Das ist ganz oft so.
Kleidung auch,
also,
ne?
Kleidung, genau. Also auch die meisten gut bezahlten Designer sind alles Männer. Im Modelbusiness generell mehr Frauen, aber oben halt immer die Männer. Das ist wie beim Reitsport auch. Die meisten Mädchen reiten, aber die Profis sind immer Männer.
Aber ich glaube, das Buchgenre Romcom ist eher frauendominiert, oder?
Von den Zuschauern
also ich
her, oder?
Also auf jeden Fall einen Podcast gehört mit einem männlichen Romcom-Autor, der meinte, er ist eigentlich ziemlich alleine so.
Mhm. Ja.
Bei Regisseuren ist es aber, meine ich, auch männlich dominiert tatsächlich. Also generell ist Hollywood ja sehr, sehr männlich dominiert, aber
ich könnte mir auch vorstellen, dass mehr Männer schreiben, vor allem berühmte Bücher. Aber ob es jetzt mehr Frauen sind, die so romantische Komödien schreiben? Für Filme würde ich denken mal, dass die meisten Drehbücher von Männern kommen.
Würde ich tatsächlich, also würde ich auch vermuten, vielleicht können wir das ja im Laufe des Podcasts
Safe
noch.
Bet, oder?
Ja, ne? Nachrecherchieren. Red Cliffhangers, wir decken Sexismus auf.
Ich gucke gerade mir so eine Liste an, von wegen The Best Romantic Comedy Directors in Film History.
Ja.
Ranked by Fans.
Ja.
Und unter den Top 10 sind drei Regisseure des weiblichen Geschlechts und 7 des männlichen Geschlechts.
Ja.
Das ist insofern anscheinend schon von den Regisseuren her männlich dominiert. Aber ich meine, wenn man an ganz viele so Klassiker des Genres denkt, dann fällt einem ja auch sofort Richard Curtis eigentlich ein, der ja echt viel, viel gemacht hat und halt auch einfach ein Mann ist, ne? Love Actually, 4 Jahreszeiten und ein Todesfall und Notting Hill zum Beispiel.
4 Jahreszeiten und ein Todesfall ist Mike Newell.
Ja, 4 Jahreszeiten und
eine Hochzeit.
4 Jahreszeiten und eine Hochzeit. 4 Todesfälle und eine.
Bitte, 4 Jahreszeiten und ein Todesfall.
Ist von Mike Newell.
Das ist
der Harry Potter.
Genau, das ist der Harry Potter-Typ.
Das war ja typisch.
was war typisch?
Aber das Drehbuch ist von Richard Curtis.
Ja, so, ja, das.
Ach so, ja. Ach so, ich hatte ihn jetzt als Regisseur verstanden. Nee, sorry.
Ach so, nee, also generell ist er da auf jeden Fall verbandelt drin. Und das glaube ich so der, ja, wieder in Anführungsstrichen, Typ des Genres. Also für mich auf jeden Fall.
Für mich auch.
Wer hat denn When Harry Met Sally gemacht?
Man merkt an der Menge unserer Recherche, das ist wirklich das Genre, was nicht so auskommt.
Ah ja, genau. Harry und Sally ist auch Nora Reiner, auch ein Mann.
Ja, aber Nora Ephron hat damit geschrieben, ne?
Mhm.
Oder hat das geschrieben. Und die hat ja auch sowas gemacht wie E-Mail für dich und so weiter. Tom Hanks,
Oh ja.
Meg Ryan, also die ist da
You've
auch.
Got Mail.
Genau.
Das ist glaube ich, bei vielen dieser aus den 70er, 80er Jahren so, dass dann tatsächlich doch weibliche Schreiberinnen dabei sind. Bei Dirty Dancing ist es ja auch so, Regisseur ist ein Mann, Drehbuch ist von einer Frau.
Ja, autobiografisch.
Das war unsere Runde Name-Dropping von romantischen Komödien. Mareike, wir haben dir ja schon beim letzten Mal die wichtigen Fragen an unsere Gäste gestellt und woher du Daniel Radcliffe kennst, ob er für dich nur Harry Potter ist. Und da hast du ja gesagt, du hast noch keinen Nicht-Harry Potter-Film mit ihm geguckt. Jetzt hast du es ja.
Ja.
Was ist dein Eindruck, jetzt nachdem du nach 10 Jahren tatsächlich doch nochmal einen Daniel Radcliffe-Film geguckt hast?
Ich bin verwirrt.
Das ist sehr gut. Warum?
Also es war, ich muss mich erstmal überwinden, dass ich diesen Film angemacht habe, weil der Trailer hatte mir noch nicht so zugesagt irgendwie und da hatten auch ganz viele drunter geschrieben, super, jetzt weiß ich ja sowieso den ganzen Film. Und ich kam mir da immer so vor wie so ein kleiner Junge, der dieser Frau immer so hinterher dackelt. Beim zweiten Mal gucken nicht mehr, aber habe ich beim ersten Mal so gedacht. Und als ich dann den Film geguckt habe, habe ich immer so Gesichtsausdrücke oder Bewegungen so gesehen, wo ich dachte, oh ja, das ist total Harry. Aber eben auch ganz viel, wo ich dachte, ah ja, Daniel möchte zeigen, was er noch so alles drauf hat. Also es war auf jeden Fall total spannend und ich danke euch, dass ich durch euch an die Welt von Daniel Radcliffe Film drangeführt werden darf.
Ja, dafür sind wir da.
Dafür sind wir da, genau. Ja, ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überleitung, um zum Film an sich zu kommen. Vielleicht vorab was zu den 3 Titeln sagen oder machen wir das später?
3?
Ja, ich habe ja gesagt, es gibt ja, gut, das eine ist der deutsche Titel. Im Deutschen heißt er The F-Word und dann statt aus The F-Word das F-Wort zu machen, hat er einen deutschen Untertitel, von wegen nur gute Freunde. Ausrufezeichen.
Wieder hat mehrere Titel, also...
Also
wir reden jetzt aber wirklich über The F-Word mit Gordon Ramsay, richtig?
Das habe ich auch gefunden, als ich das dafür...
Was ist The F-Word mit Gordon Ramsay? Was hast du geguckt, Abby?
Das ist eine Kochshow.
Nein, das ist eine Reality-Show.
The F stands for food, habe ich mir sagen lassen.
Ach, und ist es dann das F-Word, weil Gordon Ramsay so oft Fuck sagt, oder...
Ich habe keine Ahnung.
Mit Sicherheit.
Heute, wie viel Folgen hat die Sendung, Erpi? Hast du das gecheckt?
Oh, mehrere Staffeln.
Fünf Staffeln, 51.
Das, was? 51 Folgen. Staffeln oder
fünf,
Folgen?
Okay. 5 Staffeln, das, 51 Folgen.
Das hier wird unsere Marathon-Review von allen 51 Folgen The F-Word mit Gordon Ramsay, weil in einer Folge Daniel Radcliffe auftaucht.
die kam tatsächlich ja auch vor dem Film raus.
Ich möchte dazu sagen, dass die Serie in Amerika tatsächlich auch die F-Word heißt, während die F-Word mit Daniel Radcliffe umbenannt werden musste.
Genau, das war das, wo ich drauf hinaus wollte. In Amerika heißt der Film nämlich What If und sonst fast überall in der Welt heißt er The F-Word.
Das ist halt wieder witzig, ne? Also den Amerikanern war das irgendwie zu krass mit das F-Word.
Ist schlimm, das so? Schlimm.
Genau, ja, das ist tatsächlich der Hintergrund. Also, weil die F-Word, das kann ja bedeuten Freundschaft, Friendship. Es kann aber auch Fuck bedeuten, weil das natürlich, ne, in dem Bereich Liebe, Freundschaft, wo sind die Grenzen, Sexualität eine große Rolle spielt. Und weil das auch Fuck bedeuten könnte, musste in Amerika What If heißen.
Ich fand den Titel deswegen eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
Welchen von den dreien?
The F-Word. Was war der dritte?
Der dritte ist The F-Word, von wegen nur gute Freunde, Ausrufezeichen.
Ach so, der Deutsche, okay. Aber also ich finde The F-Word, das finde ich eigentlich einen ganz guten Titel. What If ist total vage und nichtssagend. F-Word finde ich irgendwie ganz gut, weil es halt, es passt auch nicht so richtig zu dem Film, aber Freunde oder Ficken finde ich irgendwie...
Ja.
Passt ein bisschen.
Müssen wir das jetzt irgendwie alles mit Piep überspielen?
Nein, wir sind in Deutschland. Ich finde das so peinlich, dass die da so ein großes Ding drum machen. Wir sind in Deutschland. Haben wir eigentlich immer noch diese Kennzeichnung bei unserem Podcast?
Explicit, ja. Ich meine, ich klicke es einfach immer an.
Ich habe das mal eingestellt, weil ich mich hier nicht, ich will hier frei reden und fuck und ficken.
Ich habe das ja ganz spät entdeckt, dass wir ein Podcast mit expliziten Inhalten sind.
Also wir sind ein Familienpodcast auf jeden Fall. Ja. Aber,
für ältere Familien.
Ja, Eltern sollten auf jeden Fall ihre Kinder beim Hören begleiten und denen das dann auch erzählen und erklären, was das bedeutet. Und ab und zu die Ohren zu halten.
Genau, ja, das sind dann die Momente, wo wir sagen, jetzt einmal die Ohren zu halten. Jetzt sprechen wir.
Wollt ihr mal die Zusammenfassung hören von dem Film?
Nein, ich möchte vorher noch was sagen. Und zwar finde ich es eine Frechheit, dass der Film im Deutschen The F-Word heißt und nicht das F-Wort. Ich bin ja eigentlich kein Fan von einfach übersetzten deutschen Titeln, aber wo bietet sich das sonst so an, einen Titel wirklich ins Deutsche zu übersetzen, wo es keinen Sinn macht, das im Englischen zu sagen, und dann stattdessen von wegen nur gute Freunde, Ausrufezeichen, dahinter zu setzen, ist eine sehr fragwürdige Entscheidung gewesen.
Aber ich denke mir halt, Filmtitel mit einfachen Vokabeln, mit einfachen englischen Vokabeln, die kannst du ja einfach raushauen im Deutschen. Das wird ja jeder Zuschauer verstehen, was die F-Word bedeutet. Aber ein ganz kompliziertes Wort, da würdest du ja dann wahrscheinlich eher eine Übersetzung nehmen. Außer es klingt cool.
Ja, aber die Inglourious F-Word...
Bastard, aus Inglourious Basterds machst du ja auch nicht unrühmliche Bastarde.
Wenn man nur vier Buchstaben ändern müsste, finde ich, muss es nicht auf Englisch sein. Ich hoffe, die Person, die für diese Entscheidung verantwortlich ist, wird gefeuert. Ich möchte eine Petition dazu starten.
Wir können ja mal
Hashtag feuert den F-Word-Übersetzer.
Wir können ja mal irgendwann eine Rangliste unserer unliebsten deutschen übersetzten Filmtitel machen.
Oh ja.
Für mich ganz oben ist Hot Fuzz, abgewichste Vollprofis. Ich mag den Film so gerne. Und ich finde, dieser Untertitel lässt einfach einen ganz anderen Film vermuten.
Und er hat ja dann noch den zweiten deutschen Untertitel. Die haben das dann ja geändert irgendwann. In Hot Fuzz, Verbrechen verboten.
Was aber marginal besser ist. Aber immer noch zwei abgewichste Profis.
Ja, ich habe keine Ahnung. Egal, weg von Hot Fuzz. Eiko, du hast den Inhalt vorbereitet.
Richtig, ja. Ich stelle euch jetzt den Film einmal kurz vor, was da so passiert. Also passt bitte gut auf. Okay, The F-Word oder mit deutschem Titel The F-Word von wegen nur gute Freunde ist eine romantische Komödie, richtig, aus dem Jahr 2013, deren deutscher Untertitel einen Großteil der Handlung vorwegnimmt. Daniel Radcliffe spielt darin Wallace. Wallace lernt auf einer Party seines Freundes Alan, gespielt von Kylo Ren, dessen Cousine Chantry kennen, mit der er sich sofort gut versteht und in die er sich verliebt. Allerdings hat Chantry einen festen Freund, weshalb Wallace einwilligt, dass er und Chantry nur gute Freunde sein wollen. Als Chantrys Freund Ben für ein halbes Jahr beruflich nach Dublin geht, verbringen Chantry und Wallace immer mehr Zeit zusammen. Chantry entwickelt dabei ebenfalls Gefühle für Wallace, die sie sich allerdings nicht eingestehen will. Es kommt zu einem Hin und Her, gespickt mit unfreiwilligem Nacktbaden, unliebsamen Missverständnissen in Dublin, einer Hochzeit von Freunden und einem komplizierten Sandwich, an dem der Sage nach einst Elvis verstorben ist. Wie der Film ausgeht, erfahrt ihr in unserer Diskussion.
Aber das Nacktbaden war nicht ungewollt.
Danke für den Teaser.
Stimmt, da hast du recht. Nur das, was nach dem Nacktbaden kam, war unfreiwillig.
Ich hätte auch noch eine sehr gute Zusammenfassung, Alko. Ich will dich wirklich mal loben dafür.
Faktenchecks, sehr die schön. Ich anbringen wollen würde. Alko, du hast ja rausgesucht die typischen sieben Teile einer Rom-Com.
Ja, wollen wir damit direkt starten?
Damit könnten wir starten, weil dann könnten wir gucken, welcher Teil im Film das wäre. Dann hätten wir schon einen Überblick.
Ist es eine Rom-Com quasi? Könnten wir es mal anfangen? Ist das eine Rom-Com?
Ja.
Also, ich kann ja vielleicht erstmal sagen, ne? Henny hat richtig Angst vor dieser Folge gehabt, weil ich dafür bekannt bin, total ignorant und voller Hass gegenüber diesem Genre zu stehen. Und auch bekannt bin als der unromantischste Typ im ganzen Freundeskreis. Und ich muss sagen, ich mochte den Film ja ganz gerne und frage mich jetzt, mag ich Rom-Coms oder ist das einfach nur eine besondere Rom-Com?
Ah, das finde ich eine super Frage. Das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob das eine klassische Rom-Com ist oder ob das eine Rom-Com ist, die einfach auch mal anders ist. Und dem würde ich auch ganz gerne auf die Spur kommen mit euch.
Freunde zusammen. Oder einfach mal anders?
Auch ein guter deutscher Titel.
Einfach mal anders.
Nee, in der Langform. Freunde oder einfach mal anders? Fragezeichen. Lass uns was ist denn eine typische Rom-Com, Eiko? Du hast ja mit Quellenbeleg was rausgesucht.
Ja, also ich meine erstmal, bevor ich jetzt zu diesen sieben Sachen komme, ich würde schon sagen, das ist eine Rom-Com, oder? Also ich meine, es geht um eine Romanze, also da haben wir den Rom-Teil und es ist ja schon eindeutig so, dass es lustig sein soll, also Komödie, also Rom-Com. Ich würde sagen, ganz klar eine Rom-Com. Oder würdest du was anderes sagen, Epi?
Mareike. Ich gebe sofort weiter an Mareike.
Super. Mareike, was sagst du als unsere Genre-Expertin? Ist es eine Rom-Com?
Ja, ich würde sagen, dass sie den altbekannten Genre-Regeln total folgt. Aber sie macht auch einige Sachen trotzdem anders. Sie, der Film.
Okay. Der Romanze, der Rom-Com.
Der Romanze.
Okay, ich denke
ich
tatsächlich.
Ich bin keine Deutschlehrerin.
Die Struktur ist vielleicht ganz gut, wenn wir dann diese 7 Schritte durchgehen oder 7 Beats durchgehen, dann können wir vielleicht genauer gucken, was macht der Film eventuell anders als andere Rom-Coms und was macht er vielleicht auch nicht anders.
Wo hast du das her, Eiko?
Ich beziehe mich hier auf das Buch Writing the Romantic Comedy von Billy Murnett. Und darin werden die 7 Beats einer Rom-Com beschrieben. Mhm. Also ich sage jetzt Beats, weil man im Englischen, wenn man über das Schreiben spricht, ja häufig von Story Beats redet. Ja, wie könnte man das auf Deutsch übersetzen?
Storypunkte.
Storypunkte, so bestimmte
Plotpoints.
Plotpoints, Plotpunkte, die vorkommen.
Und ist das so ein Schreibratgeber oder ist das so eine Genre-Untersuchung, die du dir da rausgesucht hattest?
Das ist im Grunde so ein Schreibratgeber.
Also verspricht er dir, wenn du das folgst, dann kannst du reich werden.
Ja, reich werden ist jetzt natürlich fragwürdig, aber ist halt auch so Untertitel How to Write Screenplays.
Okay, ja.
Aber halt genau in dem Genre, genau.
Ja, dann leg doch mal los.
Okay, also ich gebe mal ganz kurz einen Überblick über diese 7 Beats. Ich sage jetzt einfach immer Beats, dann ist es klar, das haben wir ja jetzt gesetzt. Und dann können wir tiefer eintauchen. Und ich würde sagen, liebe ZuhörerInnen, ihr könnt ja mal währenddessen durchgehen, ob euch das bekannt vorkommt, wenn ihr an die Rom-Coms denkt, die ihr alle schon geguckt habt. Also der Beat 1 ist unser Startpunkt. Wir lernen die Hauptcharaktere kennen, das ist das Setup. Soweit so bekannt. Beat Nummer 2 ist das Meet Cute, das erste Treffen unserer beiden Charaktere. Beat Nummer 3 ist, heißt auf Englisch, ist Sexy Complication. Das ist der erste Wendepunkt. Beat Nummer 4 ist...
Was macht den Wendepunkt aus? Also,
das erkläre ich dann gleich. Ich gebe es glaube ich, gleich. Beat Nummer 4 ist The Hook. Das ist der Mittelpunkt der Geschichte. Beat Nummer 5 ist der zweite Wendepunkt. Beat Nummer 6 ist betitelt The Dark Moment, der Klimax der Krise.
Ja.
Und Beat Nummer 7 ist Joyful Defeat, die Auflösung und das Happy End.
Mhm.
So, jetzt können wir einzeln eintauchen.
Also unter den ersten beiden kann ich mir natürlich gut was vorstellen. Ne? Setup und Meet Cute ist hier ja quasi direkt die erste Szene. Nee, ganz kurz am Anfang sieht man Danny Radcliffe alleine auf einem Dach sitzen. Ne? Ja. Und dann kommt die Party.
Also da löscht er ja diese Nachricht von dieser Ex-Freundin.
Genau, da erfahren wir, sein Herz ist gebrochen, er ist zynisch.
Ja.
Vor allem erfahren wir aber, dass er damit abschließt, indem er die Sache löscht und bereit ist jetzt quasi für was Neues. Auch wenn er es selber noch nicht so ganz einsieht, aber wir erfahren, jetzt kann es eigentlich losgehen.
Das würde ich sagen. Also er sieht es ja selber überhaupt nicht ein. Er ist jetzt ja er hat es nicht wirklich verwunden. Er ist nur über die Frau hinweg.
Genau, aber weil da ja, wird ja gesagt, die Nachricht wurde jetzt 370 Tage aufbewahrt.
Ja.
Genau, das passt super, weil ich habe jetzt diese einzelnen Beats, diese Punkte habe ich händisch mal auf Deutsch übersetzt und unter Beat Nummer 1 lässt sich zusammenfassen, wir lernen die Hauptcharaktere und ihre Ziele kennen. Ja. Und wir lernen auf jeden Fall hier in der ersten Szene eben das Ziel von Daniel kennen. Er hatte eine Beziehung, die zu Ende ist und sein Ziel ist, über diese Beziehung hinwegzukommen.
Und er sitzt cineastisch auf einem Dach alleine. Ja.
Also schaut auf die, auf das Sky, wie nennt man das Sky?
Die Skyline
von Toronto.
Toronto, genau. Ja. Und das Ziel von Chantry lernen wir erst später kennen. Aber genau, er geht dann ja auf diese Party.
Genau, wir sind komplett in seiner Perspektive. Wir lernen sie erst auf der Party kennen, ne?
Genau,
ja.
Da kommt erst dann das Meet Cute.
Genau, sehr effizient innerhalb.
Warum heißt das Meet Cute? Warum nicht Cute Meeting?
Weil Meet Cute viel cuter klingt als Cute Meeting.
Gute Frage eigentlich.
Das hieß schon immer so. Meet Cute.
Also hat sich so, okay, also es geht darum, dass ich zwei Menschen auf eine cute.
Epi, darf ich dir eine Rom-Com empfehlen, in der das excellent erklärt wird?
Die heißt jetzt bestimmt The Meet Cute, oder?
Nein, The Holiday Liebe braucht keine Ferien, heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Mm. Wo Cameron Diaz und Kate Winslet Häusertausch machen und
Kate, die mag ich beide gerne.
Ja, guck mal, das musst du unbedingt gucken. Ja. Und Kate Winslet trifft diesen pensionierten Screenwriter und der erklärt ihr ganz toll, was ein Meet-Cute ist.
Meta-Ebene.
Übrigens, guck mal, gut, dass wir Mareike dabei haben.
Richtig gut, dass wir Mareike dabei haben. Oh, den mochte ich übrigens auch richtig gerne, den Film. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl vielleicht, wir könnten mal kurz sagen, wie viele Romcoms wir so gesehen haben. Also ich habe vielleicht gar nicht so wenige gesehen. Ich habe auf jeden Fall, also was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, auf jeden Fall Notting Hill habe ich gesehen.
Jo, den habe ich auch
gesehen. Love Actually, glaube ich, ein, zwei Mal.
Ich gucke ja jedes Jahr. Diesen
Liebe braucht keine Ferien.
Vier Jahreszeiten und eine Hochzeit.
Wie oft hast du den geguckt?
Ich dachte übrigens, als ich angefangen habe aufzuzählen, dass ich jetzt voll viele nennen könnte, ich glaube, das war es schon wieder.
Nee, du kennst noch andere. Denk mal an Joseph Gordon-Levitt.
Ach, 500 Days of Summer habe ich auf jeden Fall
gesehen. Ja, stimmt. Du hast auch Harry Potter und der Feuerkelch gesehen?
Stimmt, das ist im Prinzip auch eine Rom-Com.
Naja.
About a Boy.
Ich höre sehr gerne das Lied Rom-Com von Fat Tony und Mine.
Ja, das ist auch so ein bisschen das, woran ich auch immer denken musste. Ne? Wenn wir nicht mehr können, dann schauen wir uns eine Rom-Com an.
Wir sollten das hier einblenden, das Lied. Das
wäre Bridget mega. Jones. Ja, oder wir sollten nicht verklagt werden.
Pretty Woman, Schlaflos in Seattle, Jan Eiko, ich erinnere dich an eine deiner ersten DVDs, die du gekauft hast, auch Cameron Diaz.
Welches Night and Day? Film?
Verrückt nach Mary.
Jo, das ist auch eine Rom-Com, ne?
Ja.
Stimmt, jetzt wo wir so drüber reden.
Ich habe auch festgestellt, dass ich mehr gesehen habe, als ich denke, als ich immer dachte. Ich muss aber sagen, also ich kenne dann so die Klassiker, aber es kommen ja jedes Jahr hunderte Romcoms raus. Und dann so Sachen wie, wie heißt der mit Gerard Butler und Katherine Heigl? Mareike.
Nein, oh Gott.
Weißt du, welchen ich meine?
Ja.
PS.
Nein, Hilary Swank. Irgendwas mit Coach.
Ugly das Truth. Haus am See.
The Ugly Truth.
The Ugly Truth, ja, der ist furchtbar.
Ja, ganz schrecklich. Ja,
diese ganzen Standard-Romcoms, also die jetzt nicht irgendwie Klassiker geworden sind wie Love Actually, also die habe ich natürlich als Junge nie gesehen, weil das war ja uncool, dass da, ne? Man muss ja Actionfilme gucken.
Night and Day mit Tom Cruise und Cameron Diaz oder Mr. und Mrs. Smith.
Aber da ist ja auch Action drin. Das sind ja Sachen, die
Brad
kannst Pitt du dir...
Brad Pitt und Angelina Jolie.
Die kannst du dir als männlicher Teenager angucken.
Das fehlt, genau.
Ich finde, man ist extrem drauf gedrillt, welche Genres man als männlicher und als weiblicher Teenager gut finden soll und welche nicht.
Das mag sein, wobei ich tatsächlich Notting Hill echt früh gesehen habe mit Julia Roberts und Hugh Grant.
Ja.
Also das klingt jetzt, als ob ich die mit denen zusammen gesehen hätte. Habe ich allein oder mit Mareike geguckt.
Da warst du alt.
Aber ich fand Hugh Grant übelst cool. So, also
ja, weil du gucken musstest, was Mareike gucken wollte.
Nein, genau.
Mareike hat sich ja durchgesetzt.
Wir haben die Videokassette auf Englisch von unseren Nachbarn ausgeliehen bekommen und wir wollten ihn unbedingt gucken und man verstand Hugh Grant eigentlich nicht. Und darum mussten wir den bestimmt fünfmal gucken, bis wir alles verstanden haben.
Und mit also, wir meinst du wahrscheinlich dich und eure Mutter.
Und Jan Eiko.
Und Jan Eiko richtig, bestimmt auch.
Also wie gesagt, ich fand den cool. Also mich hat das nicht gestört.
Die Haare.
Ich will jetzt nicht so reißerisch sagen, ich bin früher aus diesen Grenzen ausgetreten.
Du sagst es schon so ein bisschen.
Vielleicht war ich mir diesen Grenzen nicht bewusst. Also mir war es egal. Ich fand es cool.
Das freut
wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen über Scott Pilgrim geredet.
Oh ja,
und,
ja.
Darüber, wie wir diesen Film früher nicht verstanden haben. Und ich finde, für mich ist das bei den Romcoms der mit 500 Days of Summer.
Mhm.
Ich habe den damals nicht kapiert, glaube ich. Ich fand Summer richtig toll und habe nicht verstanden, dass er einfach nur in sie reinprojiziert.
Ja. Das ist, war tatsächlich, glaube ich, bei mir auch so, das war so die Zeit 2009, der Film, der erste Rom-Com-Film, den man cool finden konnte als Teenager, weil der war ja nicht chronologisch und da waren krass kreative Sachen bei, wie die tanzen auf einmal.
Mhm. Und so Indie-Elemente, wie die hören die Smiths und sowas.
Ja, er hat den typischen Indie-Soundtrack. Ich finde auch The F-Word, du merkst total, dass das ein Post 500 Days of Summer Film ist. Also ich finde, den Einfluss merkt man schon deutlich, auch in der Soundtrack-Wahl.
Wenn Henny übrigens, das habe ich jetzt letztes Mal gedacht, wenn Henny Post sagt, meint er nach.
Das ist richtig, das ist das, was das heißt.
Wird vielleicht mancher nicht gewusst haben. Weil das so oft benutzt, ja. Ich dachte, ich schreue das mal ein.
Ja, aber das ist ein Film, der tatsächlich, ich finde, der ist nicht so gut gealtert. Also den habe ich letztens mal wieder angeguckt. Hä, ist nicht mehr so gut. Und ich würde fast sagen, dieser Film, über den wir jetzt sprechen, ist besser.
Vielleicht. Okay.
Könnte man sagen, eine bessere Version von 500 Days of Summer?
Version weiß ich nicht. Die sind schon sehr unterschiedlich.
Ja, ja.
Aber ich finde, was wir auch wahrscheinlich alle geguckt haben, was auch als Rom-Com klassifiziert werden kann, ist How I Met Your Mother.
Ich habe es nicht gesehen.
Ah, okay. Was? Aber ich würde auch sagen, das ist eine, hat klassische Rom-Com-Elemente, 100 Pro.
Absolut. Wobei das ja mehr die Sitcom mit Rom-Com-Elementen ist. Das ist immer so die Sache, ne, wo noch irgendwas mit dranhängt. Die waren für ein männliches Publikum leichter zugänglich, beziehungsweise konnte sich ein männliches Publikum leichter drauf einlassen. Und dieser Film ist eine reine Rom-Com, würde ich sagen. Also es ist nicht... Ha.
Für mich hängt hier Daniel Radcliffe mit dran. Das macht es vielleicht dann für andere das einfacher.
Das ist ja nicht, dass ich das nicht meine. Sollen wir über den Meet-Cute sprechen?
Ja, das Meet-Cute. Yeah. Beide, also ich lese vor, beide Charaktere treffen sich und die Funken fliegen. Dies ist ja vor allem dann funkig, wenn beide keinen guten Start haben. Dieser Konflikt kann sich in Form einer bestehenden Beziehung niederschlagen oder auch in einem sozialen Fauxpas.
Kühlschrankmagneten.
Ja, gut, das haben wir hier auf jeden Fall, ne? Sie ist in einer Beziehung.
Genau, also wir können ja, wir malen euch jetzt mal ein Bild, den Zuhörerinnen. Daniel Radcliffe, also Wallace, steht bei dieser Party ganz, ganz verloren und alleine an einem Kühlschrank und schreibt da mit magnetischen Buchstaben an dem Kühlschrank dran rum und fühlt sich halt allein, hat da keine Kontakte. Love is stupid, genau. Und dann kommt halt auf einmal Chantry zu ihm und die beiden verstehen sich ja auf Anhieb super. Also die haben ja so instant eine Connection und unterhalten sich. Der Abend wird länger und dann sagt sie, sie möchte nur kurz auf Toilette gehen und er denkt sich so, alles klar, bis gleich. Und sie kommt ja nicht wieder und er sucht sie und sucht sie, findet sie nicht und dann auf einmal sieht er, wie sie an der Haustür steht und sich die Jacke anzieht, um zu gehen. Das ist ja sozusagen das ist der erste Konflikt sozusagen. So, irgendwie haben beide unterschiedliche Erwartungen an dieses Treffen.
Da vergeht schon noch Zeit zwischen, ne? Also sie geht halt auf Toilette und danach finden sie sich nicht wieder.
Ja, ja, genau. Also das meine ich ja.
Ob er sie nachher sucht oder nicht.
Na, er guckt sich ja schon nach ihr um, auf jeden Fall.
Also er sucht sie, aber sie sucht ihn nicht, ne?
Mhm. Genau. Und wichtig zu erwähnen, sie wird gespielt von Zoe Kazan. Stimmt, und die beiden treffen sich, weil sie, du hast ja gesagt, ne, vorgestellt werden vom Cousin, gespielt von Adam Driver. Das ist Daniel Radcliffes alter College-Roommate und einziger Freund in diesem Film. Ein Jahr vor seinem Star Wars-Durchbruch.
Was?
Ja.
Nur ein Jahr? Krass.
In welchem Jahr sind wir denn eigentlich gerade?
Achso, genau, das könnte man auch noch erwähnen. Falls jemand so ein Hardcore-Daniel Radcliffe-Fan ist, dass er sich über die Reihenfolge der Filme wundert, weil The F-Word ja 2013 auch auf einem Festival lief. Wir gehen von den Kinodaten aus bei der Reihenfolge, wie wir die Filme besprechen. Und 2014 ist der Film erst ins Kino gekommen. Und 2015 ist Star Wars Force Awakens und ja, zu diesem Zeitpunkt ist Adam Driver noch nicht bekannt.
Wow.
Noch nicht groß bekannt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten neulich die Diskussion, dass wir uns gefragt haben, schaut ihr die Filme eigentlich oder euch einfach nur diesen Podcast an, ohne die Filme gesehen zu haben? Und ich habe gesagt, das macht doch keiner. Wer hört sich denn einen Podcast an zu einem Film, den er nicht gesehen hat? Das ist doch irre.
Ich auf jeden Fall, ich mache das ganz gern. Ich kann auch empfehlen, den Podcast zur Hälfte zu hören, dann den Film zu gucken und dann den Podcast zu Ende zu hören.
Ja. Ich habe auch die Hoffnung, dass Leute das auch hören, wenn sie es nicht machen, weil das ist auch wieder so ein Film, der nicht viele Zuschauer hatte. Ich habe bei Insta mal rumgefragt von unseren Zuschauern, die meisten kannten ihn nicht. Der große Teil. Mareike, du als Rom-Com-Expertin, hattest du vorher schon mal von diesem Film gehört? Wusstest du, dass es den gibt?
Nein.
Auch nicht,
tatsächlich nicht.
Hätte ich fast vermutet.
Also ich habe irgendwann mal so ein Video, so ein Interview gesehen, wo es darum ging, aber da hatte ich irgendwie dann auch nicht weiter nachgeguckt. Aber da war ich ja auch noch in der Phase, ich gucke keine Potter, also keine Radcliffe-Filme außer Potter.
Ja.
Nee, ich kannte den
kurz, nicht. Ja, okay.
Der witzige Comic-Relief-Beste Freund übrigens auch, ich weiß nicht, ob es in deiner Liste vorkommt, auch typisch Rom-Com. Mit einer der Rollen, die man eigentlich in fast jeder Rom-Com hat.
Ja, der Sidekick.
Ja. Der ja auch komplett das Gegenteil von Daniel Radcliffe ist in diesem Film.
Genau, abgesehen davon, dass Adam Driver ungefähr einen Meter größer ist.
Und 6 Jahre älter.
Ist er der extrovertierte, er ist 6 Jahre älter als Daniel Radcliffe.
Ja, also 5,5.
Mhm. Ja, der extrovertierte Typ, der auf der Party auch direkt jemanden abschleppt.
Die haben auch so eine Connection gleich.
Genau, oh ja, das stimmt.
Der lernt dort Mackenzie Davis kennen, seine Freundin für den Rest des Films. Ne? Also Daniel ist der Schüchterne, der am Anfang jemanden kennenlernt und ewig braucht, bis da was draus wird. Und in der gleichen Zeit kommt Adam Driver und seine Freundin in diesem Film, gespielt von Mackenzie Davis, kommen sofort zusammen und heiraten in der Zeit, in der quasi sich der Hauptplot abspielt, auch noch nebenher.
Ja, für die läuft das alles etwas schneller ab.
Genau. Ja, das stimmt, genau.
Obwohl die ja auch vergeben ist, ne? Also, oh, habe ich jetzt was Falsches gesagt?
Ja, sie ist auch vergeben.
Genau, ja, also das durchgehende Thema ist auch so, ne, ist es Betrug, wenn man sich in jemand anders verliebt, während man in einer Beziehung ist? Und ich würde auch Eikos Zusammenfassung widersprechen oder sie Fakten checken. Ich würde sagen, also auch bei Chantry, auch bei Zoe Kazan ist von Anfang an ein romantisches Element dabei, in der Art, wie sie das schauspielert. Nur, dass sie halt in einer Beziehung ist und sich nicht darauf einlässt.
Ja, genau. Sie auf jeden Fall, sie entwickelt ja auch Gefühle, aber versteckt das.
Ja. Und ich würde sagen,
auch Wallace nicht so wissen, zeigt ihm das nicht so.
Sie haben halt beide, sind halt beide in der Situation, dass sie sich richtig gut finden und wenn sie nicht in einer Beziehung wäre, würden sie sich wahrscheinlich daten nach diesem Abend, aber es endet damit, dass sie sagt, hoffentlich macht sich mein Freund keine Sorgen.
Genau, und das ist auch jetzt der Konflikt, der eben hier diesem Beat Nummer 2, Meet Cute, halt zentral drin ist, ne? Sie hat halt einen Freund und...
Ja.
Darum haut sie, glaube ich, auch so schnell ab von der Party, ne? Auch als er sie noch sucht. Sie ist ja gleich so hastig am Weggehen. Und er geht hinterher und denkt sich, glaube ich, jo, das wird was, ne? Und dann kommt ihm diese Information.
Ja, und er kriegt dann ja auch ihre Nummer, steigt wieder auf sein Dach und...
Ist das schon die Sexy Complication oder...
Ich würde sagen, das ist jetzt das Nächste.
Ach so.
Man wirft auf dem Dach noch die Nummer weg, wollte ich gerade sagen, die Telefonnummer. Ja, im Sinne von, das wird eh nichts. Genau. Sollen wir zum nächsten Punkt gehen?
Ja.
Ja.
Nee, ich möchte eine Stelle noch an der Stelle sagen. Ja. Vielleicht kann mir das jemand erklären. Im Laufe des Films kommen immer wieder Zeichnungen, 2D-Animationen rein. Und das erste Mal ist, nachdem er die Nummer wegwirft, da verwandelt sich das Blatt, wo auf der Rückseite ein Porträt von ihr ist, was sie wohl selber gemalt hat, in eine sich bewegende Animation. Das zieht sich durch den ganzen Film. Das habe ich nicht verstanden.
Also sie ist ja, sie hat ja diesen verrückten, exotischen Job in der Modebranche, was wohl auch sehr typisch ist für Romcoms.
Typisch Romcoms, wollte ich gerade sagen.
Diese Modebranche, sie macht doch Zeichentrickfilme, oder nicht?
Nee, sie ist auch in so einer, ja, in so einer Agentur, die so, die bewerben so verschiedene Dinge und machen so Settings.
Ah, irgendwo. Okay, aber im Prinzip, also sie sagt ja irgendwann, sie ist Zeichentrick.
Genau.
Also bei Wikipedia, das, was sie macht. Der heiligen Weisheit des Internets, steht auch Comiczeichnerin.
Genau.
Comic, aber das ist aber noch was ganz Drittes. Ich hätte jetzt auch Comic oder Zeichentrick gesagt. Also sie zeichnet ja Figuren, ist das Mode?
Naja, es geht ja um...
Kommst du denn auf Mode?
Was Narratives oder nicht?
Ich weiß auch nicht gerade, wie ich...
Man hört hier wieder die Tasten schwingen.
Ja, ja. Mode. Wikipedia Deutschland sagt Comiczeichnerin.
Okay. Ja, aber das sind doch alle so Stoffe im Hintergrund, oder nicht? Der doch, ich das sind Stoffe. Nicht. Das sind.
Ich meine, in Romcoms geht es ja selten um die Jobs. Es sind meistens so Jobs, die Charaktere gut verlassen können.
Naja, der Job ist aber ja später noch wichtig.
Es sind immer irre Jobs.
Genau.
Ich habe mich informiert über das Genre.
Das sind immer kreative Jobs. Das sind Architekten oder Designer oder Zeichner.
Ich kann übrigens sehr empfehlen, kennt ihr The Take auf YouTube?
Nee.
Das sind zwei Frauen, die immer so ein halbstündiges Essay quasi zu bestimmten Themen machen. Superhelden, die haben zum Beispiel das The Romcom Formula, Explained. Das fand ich sehr gut, das Video. Kann ich sehr empfehlen.
Ist wahrscheinlich was Ähnliches wie das, was Aiko gerade
durchgeht. Ja, ich habe auch den Eindruck, ja. Nur das Aiko ist ein bisschen, ja, nö, wahrscheinlich sehr ähnlich.
Ja.
Auf jeden Fall ist sie ja unglaublich kreativ und verträumt und sie möchte, glaube ich, also sie sagt ja auch, sie will an dem Guten festhalten und sie ist sehr romantisch und möchte auch immer, dass alles so funktioniert und es immer gut bleibt. Und ich glaube, diese Trickfilmfiguren, das sind im Prinzip, ist ja im Prinzip sie, wie sie dann einfach auch mal aus diesem Ganzen so ausbricht. Vielleicht ist das eine Chance, aus ihrem bisherigen Leben so auszubrechen, weil das, sie hüpft dann ja auch von dem Baum, also die Zeichentrickfigur. Und
Ich hatte halt bei der Szene, es zieht sich durch den Film, manchmal sind es Schmetterlinge, meine ich, die dann durch die Gegend fliegen. Ich hatte irgendwie erwartet, dass das noch klarer wird im Verlauf. Also, dass da irgendwie entweder eine Entwicklung ist oder, aber es ist ja immer wieder. Und ich wusste auch nicht, an welchen Charakter das gebunden ist, weil es startet ja bei Daniel, wo er das Ding wegwirft und sie gar nicht im Bild ist. Und dann ist es später aber immer das, was du gerade gesagt hast, dass quasi das immer so ihre Fantasie oder so sein könnte.
Ja, und da in diesem ersten ist sie ja auch noch so eine ganz kleine Figur. Und dann ganz zum Schluss ändert sich das ja auch.
Ach, aber ist das die Verpuppung? Ist das, deswegen ist sie am Anfang Figur und am Ende Schmetterling und verändert sich?
Aber das könnte Sinn machen. Ja. Hängt das nicht auch mit dem Tod ihrer Mutter zusammen?
Ja, denke ich auch. Das hat da mit dem Tattoo was zu tun.
Oh, Moment, erklärt mir das nochmal und den ZuhörerInnen.
Das Tattoo ist ihre Mutter.
Und sie hat ein Tattoo von ihrer Mutter, ne? Was man später lernt. Aber was ist das nochmal für ein Symbol? Ist das
auch dieses Schmetterlingwesen, diese Fee?
Ah, okay.
Ja, ist das nicht, war das nicht ein Kopf unter zwei Schmetterlingsflügeln?
Ja, irgendwie sowas. Warte mal, ich google mal das Tattoo. Ja, früher Tattoo. Ich denke nicht, dass da irgendwelche problematischen Ergebnisse kommen.
Doch. Das bei dem Drehbuchautoren ist es auf der Twitter-Seite.
Ah, okay. Und was ist es? Also, es ist ein Schmetterling.
Es ist ein Kopf und rechts und links ein Schmetterlingsflügel.
Ja.
Und darüber sind so drei Blümchen.
Aber er verpuppt sich ja nicht. Es ist ja direkt ein Schmetterling, ne? Also. Ich meine, das war etwas, was mich verwirrt hat.
Aber da geht es ja um die Mutter und sie ist ja. Also. Sie ist ja ihre eigene Person.
Was war der Bezug zu der Mutter? War das eine Zeichnung von der Mutter oder was genau?
Soweit ich das verstanden habe, war das quasi ihre Hommage an ihre Mama, die ja nun verstorben ist.
Ja.
An Krebs. Und darum hat sie dieses Tattoo.
Okay. Okay, ja.
Sind die anderen noch da? Meinen die das
auch? Ja, also ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, aber ich glaube, ich habe relativ schnell aufgegeben.
Ja, das war
auch mein Eindruck. Aber ich habe, oder beziehungsweise einfach mich damit abgefunden mit so einer ersten Erklärung. Ich habe mir halt einfach gedacht, es ist so dieses innere Bedürfnis, irgendwie fliegen zu lernen oder mit dem Weg, den man eingeschlagen hat, zufrieden zu sein. Und das spiegelt sich in diesen Animationen irgendwie wieder, dass es manchmal klappt, manchmal aber auch nicht, manchmal sie sich unsicher ist, welchen Weg sie einschlagen soll, und dass dieses Wachsen dieser Figur vielleicht damit zusammenhängt, dass sie sich ganz klein gefühlt hat nach dem Tod ihrer Mutter und es jetzt und dann geschafft hat, zu wachsen.
Ja, das ist ja auch dieses Rom-Com-typische, ich weiß nicht, ob ich dir da was vorweggreife, Aiko, aber dass du quasi, während die Figuren sich ineinander verlieben und eine Beziehung beginnen, sie dadurch auch in ihrem sonstigen Leben Erfolge feiern, beruflich vorankommen, aus ihrem Trott ausbrechen, weil sie ja zu Beginn auch beide in ihrem Trott sind. Daniel kommt nicht trauert eigentlich quasi immer noch über seine Ex hinweg und ist völlig zynisch. Und sie steckt eigentlich seit 5 Jahren in einer Beziehung fest, die okay ist, aber vielleicht doch nicht das, also nicht herausfordernd für sie. Und das überwinden sie ja dann durch ihre Liebe, ihre Beziehung.
Genau, das kommt auch noch vor, richtig.
Ja. Ich fand, dann mach du am besten du weiter, oder?
Also ich fand auf jeden Fall diese Trickfilm-Elemente echt irgendwie, das hat dem Film sowas Zauberhaftes gegeben. Denn sonst habe ich mir auch mal so notiert, das ist irgendwie so, ich habe unbunt geschrieben. Also sonst sind so romantische Komödien ja irgendwie so farbig und bunt und Liebe und rotes Kleid. Und also das kann man ja auch irgendwann, aber bei Szenen zwischen Alan und Wallace habe ich in deren Küche habe ich gedacht, hatten die kein Geld für Farbe oder war die Lampe kaputt oder wieso ist das so grau und grau?
Und das stimmt, dadurch, das habe ich auch gedacht.
Ja, ne? Und dadurch war das irgendwie so ja, zauberhaft. Und dazu noch diese verträumte Musik, das fand ich sehr schön. Aber es hätte ruhig deutlicher sein können, das stimmt, auf jeden Fall.
Ja.
Also, der Film ist irgendwie sehr pastellig so, ne? Irgendwie so
ein
bisschen ausgewaschene Farben, irgendwie auch nicht so kräftig, ein bisschen flaches Bild auch oft.
Ja.
Das wäre jetzt eine Frage an dich, Mareike. Ist das nicht generell im Moment der Trend bei Komödien und romantischen Komödien, dass, sagen wir mal so, die Farben sehr, sehr realistisch sind, also dass dann nicht viel stilisiert wird und dass alles sehr, sehr natürlich beleuchtet bleibt?
An welche Rom-Coms denkst du denn da so?
Alle der letzten 10 Jahre.
Oh.
Kannst du mir das zusammenfassen für alle Romcoms der letzten 10 Jahre?
Fällt mir jetzt spontan eigentlich nicht so auf.
Okay, ja. Yeah.
Also wenn ich jetzt an Romcoms auch aus dem gleichen Jahr denke, so wie Love, Rosie zum Beispiel von Christian Ditter, das war immer irgendwie so, ja, bunter. Aber vielleicht fällt mir da ja noch mehr ein. Mal gucken.
Ja. Gut.
Vielleicht wird ja auch mehr Farbe im Verlauf des Films dazukommen.
Es kommt ja noch das rote Kleid.
Ja, genau.
Vielleicht noch ganz kurz als Einwurf zu den Farben.
Ja.
Wenn man sich Musikvideos anschaut von berühmten Musikerinnen und Musikerinnen, dann fällt ja auch auf, finde ich, wenn man jetzt zum Beispiel an alte Britney Spears Videos denkt, irgendwie so, Oops, I Did It Again oder was auch immer. Also früher waren Musikvideos sehr, sehr farbenfroh, häufig natürlich, außer es war irgendwie ganz absichtlich, dass sie es nicht waren. Und heutzutage sind viele Videos, gerade auch im Hip-Hop-Genre, aber auch im Pop-Genre, häufiger ein bisschen flacher. Und es gibt durchaus Theorien, dass das einfach mit den Kameras zusammenhängt, die benutzt werden. Weil immer mehr Kameras, auch im Consumer-Bereich, ja diese Log-Profile haben, also LOG-Profile haben, die grundsätzlich ein bisschen flacher ausfallen von den Farben her, sodass man da in der Post mehr mit anstellen kann. Und es geht auch so ein bisschen die Theorie rum, dass häufig dann die Leute aber sich eigentlich gar nicht so sehr daran trauen und dass deswegen Musikvideos oft so flach aussehen. Es gibt zum Beispiel so ein Rihanna-Video, was einfach sehr, sieht schon fast schwarz-weiß aus, aber halt auch sehr ausgewaschen. Und das sieht einfach so aus, als ob man mit einer Kamera mit diesem Log-Profil gefilmt hätte und einfach nichts daran gemacht hätte. Also
das
ich könnte
ist tatsächlich
mir vorstellen,
ja,
dass
genau das, was ich meine. Ja,
ja, genau, dass in diesem schrittweisen Umschwung von analogen Filmkameras zu digitalen Kameras einfach so eine Phase war, wo man sich vielleicht nicht so getraut hat, den Sättigungsregler nach oben zu schieben, sozusagen.
Ja.
Das könnte vielleicht auf diesen Film auch ein bisschen zutreffen.
Genau das meine ich. Es gibt ja generell diesen Trend, auch Marvel-Filme sehen ja zum Teil wirklich sehr, sehr grau und farblos aus.
Ja, zum Beispiel.
Ja, ich war davon ausgegangen, dass das auch bei Romcoms so ist und bei Komödien.
Ich überlege noch.
Ja, du überlegst. Okay, Eiko, mach du doch sonst mit dem nächsten. Wir hatten jetzt ja die ersten zwei, ne? Jetzt
richtig,
käme
genau.
Der Hook oder was käme jetzt?
Wir sind gut in der Zeit. 50 Minuten, wir haben 2 geschafft. also jetzt kommt A Sexy Complication, der erste Wendepunkt. In diesem Schritt entwickeln beide Charaktere eine neue Sicht aufeinander. Dies führt zu mehr romantischer Spannung. Dieser Beat ist ebenfalls eine Brutstätte für mehr Konflikte. Und ich würde sagen, dass passt hier zu diesem Film auch ganz gut, weil der Wendepunkt ist, dass Chantrys Freund Ben für ein halbes Jahr nach Dublin geht. Und daraufhin Chantry halt mehr Zeit mit Wallace verbringt.
Mhm. Ah, was war ja, Mareike.
Mach du erst.
Was wahrscheinlich anders ist als bei den meisten Komödien, was ja auch so ein bisschen, ne, der Hook und die Prämisse ist, ist, dass es nicht einfach zwei Leute sind, die sich treffen und verlieben, sondern sind erst Freunde und du hast vorher noch diese Anfreunde-Montage und dass sie erstmal Sachen als Freunde machen und immer nur so ein bisschen von anderen Außenstehenden angesprochen wird. Hey, versuchst du mit ihr zu schlafen? Und er sagt immer nein.
Ja, der aufmerksame Zuschauer erfahren das natürlich von Anfang an, ne, dass Daniel Radcliffe sich mehr versprochen hat und wahrscheinlich sie anlügt.
Er wirft ja quasi ihre Nummer weg und dann treffen sie sich aber vor einem Kino nochmal und erst dann werden sie Freunde.
Genau.
Ja, also ich finde, man kann bisher sagen, diese ersten drei Beats, sehr, sehr klassisch eigentlich, Rom-Com-mäßig. Der Film bisher.
Und sie gucken auch eine Rom-Com, The Princess Bride, eine absolute Rom-Com, wo er ja immer nur sagt, as you wish. Ne? Und dadurch treffen sie sich im Prinzip wieder, dass beide dann vor dem Kino warten. Und denn er hat ja ihre Nummer weggeschmissen. Und dadurch, dass sie sich da treffen und dann nochmal darüber reden auch, über diesen Film und über Liebe allgemein, kommen sie ja überhaupt auf die Idee, mehr Zeit miteinander zu verbringen. Und im Gegensatz zu dem Liebespaar im Film reden die beiden ja die ganze Zeit.
Princess Bride ist auch einer dieser Filme. Ist romantisch, aber da ist noch was anderes dran. Deswegen können Jungs den gucken.
Ja.
also ich würde sagen, bisher, oder was meint ihr? Also sehr klassisch. Ja. Ich würde sagen, einzige Ausnahme ist bei dem Beat 1, wo wir normalerweise, also laut diesem Guide, beide Hauptcharaktere und ihre Ziele kennenlernen, lernen wir hier halt nur Daniel Radcliffes Ziele kennen und Chantry's noch nicht so richtig. Ich würde sagen, Chantry's Ziel in dem ganzen Film ist eigentlich die meiste Zeit, sie will sich mit ihrem Freund Ben ein Leben aufbauen. Das ist eine sehr ernsthafte Beziehung, die ja auch Zukunft haben soll. Und dass sie die Gefühle für Wallace halt unten hält. So, ich würde sagen, das ist ihr Ziel und das lernen wir ja erst im Laufe des ersten Drittels kennen.
Mhm. Oft wir sind erst in Wallaces Perspektive. Ne?
Genau, oft ist es ja bei Romcoms so, irgendwie du siehst in Montagen beide Charaktere in ihrem jeweiligen Umfeld und dann treffen sie sich irgendwann. Mhm. Ich würde sagen, das ist eher ganz, ganz klassisch und hier ist es halt ein bisschen abgewandelt, aber ist ja nicht so, dass man das nicht auch schon mal gesehen hätte.
Ja. Und du würdest sagen, wenn ihr Freund, wie heißt der nochmal? Gespielt Ben. Von Rafe Spall.
Der Sohn von Peter Pettigrew. Da bin ich ja gleich misstrauisch.
Der Sohn von dem Schauspieler? Oder
ja.
Von ja. Von Timothy Spall. Ein Schauspieler, der in allen Edgar Wright Filmen dabei ist bis World's End.
Ja, stimmt.
Das ist in Shaun of the Dead ist das der Kollege von Shaun im Laden und in Hot Fuzz ist das einer der Andys.
Und es ist auch noch so einer, der auch 6 Jahre älter ist als Daniel Radcliffe, nur mal so am Rande.
Ach du Scheiße, ja. Wäre die romantische Szene für dich nicht quasi das in der Umkleidekabine, wo die beiden freundschaftlich unterwegs sind und sie versucht ein Kleid anzuziehen und dann steckt sie drin fest und es steckt über ihrem Kopf und er muss in die Kabine gehen und aber versprechen, die Augen zu machen und ihr helfen. Ist das nicht eher das Romantische? Oder?
Wir haben ja noch 4 Punkte vor uns, Henny.
Okay.
Und es ist ja auch nur der erste Wendepunkt.
Ja, aber kommt das noch später bei dir? Oder?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja so der Umschwung in der Beziehung, wo das expliziter wird.
Ja, ich kann ja mal die nächsten Punkte einfach ein bisschen zügiger durchgehen, dann können wir das abhandeln und dann mal so ein bisschen einsteigen. Also, Beat Nummer 4 ist der Mittelpunkt der Geschichte. Beide Charaktere haben immer noch ihre Ziele vor Augen, die allerdings mit den Gefühlen füreinander konfligieren. Ich würde sagen, das passt total zu diesem Film. Also, Wallace Ziel ist irgendwie entweder Chantry von sich zu überzeugen oder halt stumm bleiben, aber am besten Chantry nicht zu verletzen. Und Chantrys Ziel ist eben, sich mit Ben ein Leben aufbauen und die Gefühle für Wallace halt unten halten. Ja, und diese Ziele passen irgendwie nicht mehr richtig zusammen. Dann geht es hier bei dem Billy Murnett weiter mit einer der beiden Charaktere verspürt zu dem die Schuld, da das, was er oder sie ursprünglich wollte, nicht zu den Gefühlen passt, die sich entwickeln. Und ich würde sagen, das passt halt zu Chantry, da immer mehr suggeriert wird, dass Chantry Wallace auch noch mehr mögen könnte, als sie ihn glauben lässt. Aber sie hält halt oberflächlich noch sehr an Ben fest und der gemeinsamen Zukunft mit Ben. Das war der Hook. Dann kommt Beat Nummer 5, der zweite Wendepunkt. Die Beziehung entwickelt sich trotz Bedenken weiter. Beide haben noch ihre Ziele vor Augen, aber die romantische Spannung zwischen beiden nimmt immer mehr zu. Hier kommt normalerweise der physische Aspekt ins Spiel. Ein Meilenstein für die Charaktere und Zuschauer und langsam scheint alles Form anzunehmen. Bevor Beat Nummer 6 kommt.
Ja.
Aber ich würde auch
sagen. Ich glaube, ich weiß, welche Szene du meinst.
Aber ich würde auch sagen, das passt. Wir haben hier den physischen Aspekt durch die von dir schon erwähnte Szene in der Umkleide. Die können wir ja gleich nochmal umschreiben. Und das Nacktbaden.
Ja, ich würde nämlich sagen, das dann wäre doch der dritte Beat eher das in der Umkleide und das Nacktbaden wäre jetzt das hier, weil das ist ja dann die deutliche Steigerung. Sie sind mit ihren Freunden auf einem Campingurlaub als Kontext. Also sie sind befreundet, Daniel und Zoe, und sind dann unterwegs mit Adam Driver und Mackenzie Davis. Haben die zu dem Zeitpunkt schon geheiratet?
Nein. Nee,
noch nicht. Das kommt noch.
Noch nicht. Genau, die sind nur zusammen, sind das glückliche Paar, was der Gegensatz zu ihnen ist. Und alle gehen nackt baden und dann hauen aber Adam Driver und Mackenzie Davis ab und hinterlassen den beiden nur einen Schlafsack und die beiden kommen sich natürlich näher.
Davor ist ja auch noch kompliziert, dass die Schwester sich an ihn ranmacht, ne?
Ist das noch richtig? Ja, stimmt.
Ja, stimmt. Es gibt typisch Rom-Com sehr viele Nebencharaktere. Zoe hat auch noch eine Schwester gespielt von Megan Park, die auch gerade eine Trennung hat.
Ist Dahlia heißt sie, ne?
Ja.
Ja.
Ist das ein Red Herring?
Gibt's das für Rom-Coms? Ich kenne das nur für Krimis als falsche Fährte. Ja,
erklär mal kurz.
Also das wurde in dem Video gesagt. Es gibt eigentlich immer einen Red Herring. Also der Typ, hinter dem die Frau hinterher ist, den sie halt für den Richtigen für sich sieht. Oftmals halt so ein platter Macho-Typ. Mhm. Als Zuschauer denkt man die ganze Zeit, das ist doch sowieso ein Assi. Und dann stellt sich halt raus, dass es die ganze Zeit der gute Freund war, der ganze Zeit schon für sie da war. Und das ist halt quasi das Ablenkungsmanöver, ne? So, das bedeutet es ja Red Herring. Mhm. Also ja, im Krimi ist das, also Snape zum Beispiel bei Harry Potter wäre ein Red Herring.
Ja, passt.
Weil die Kinder denken, das wäre der Böse, aber eigentlich ist es Voldemort.
Und vielleicht als Abgrenzung bei Game of Thrones ist es dann ja immer die Red Wedding.
Hammer. Also roter Hering heißt es, ne?
Ja,
das passt ja.
Und Dahlia ist so ein bisschen auch so ein Charakter, wo man denkt, er könnte halt erst so voll auf sich stehen irgendwie, aber es ist halt nur die Ablenkung.
Ja.
Oder ist Ben vielleicht der Red Herring?
Die heißt aber dann beide, würde ich sagen. Es ist ja meistens so, dass es für jeden immer noch so einen zweiten Partner gibt, wo sie dann entweder im Laufe des Films zusammenkommen und sich dann am Ende aber wieder trennen, weil sie ja mit den Richtigen zusammenkommen müssen.
Genau.
Und in diesem Teil ist es ja nicht so. Also Ben ist ja schon der Partner und Dahlia, sie ist gerade getrennt und möchte jemand Neuen finden und macht sich an Daniel ran. Daraus wird ja nichts. Das endet ja in einer Kussszene, wo dann die einzige andere Fantasie im Sequenz im Film kommt, wenn ich mich nicht irre, wo sich dann Daniel vorstellt, dass Zoe ihm sagt, wenn du jetzt mit ihr schläfst, wird aus uns nie was werden und er sie dann abweist.
Zum Glück.
Dann kommt ja die Nacktbadeszene.
Genau, die kommt danach. Das ist dann also der Moment, wo sie sich auch nackt angucken, wo, was sagt Zoe Cassandra nochmal?
I look if you look.
Genau, wo sie nackt nebeneinander stehen und dann nackt im Schlafsack miteinander nebeneinander schlafen, nicht miteinander.
Oh ja, wichtig unterscheiden. Sie ist ja auch sehr sauer.
Total.
Genau, dass diese Situation zustande gekommen ist.
Am nächsten Morgen machen sie dann die anderen beiden fertig.
Genau, das war ja die Idee von Nicole und Alan hat sich überreden lassen und bereut es ja auch ein bisschen. Aber eigentlich weiß er ja, was Wallace will, also Daniel.
Genau, weil sie die ganze Zeit darüber sprechen. Ne? Die haben ihren Guy-Talk mehrfach im Film, meistens in witzigen Begebenheiten.
Im Prinzip gibt es zwei Optionen.
Und er sagt halt immer, entweder du sagst Sorry, es ihr okay, oder du lässt diesen ganzen Quatsch.
Ja, es ist halt witzig, wie unendlich viel Zeit er hat, die Probleme oder die Freunde, ne, wie viel die Probleme der beiden durchzudiskutieren.
Ja, die haben offenbar keine Jobs.
Ja, das ist ja auch dieses Rom-Com-typische. Ne? Das sind Jobs, wo man schnell weggehen kann für eine ganze Szene und ja.
Ja.
Was war das? Das eine Mal ist die großartige Szene in deren Wohnung, über die wir gleich vielleicht nochmal in Ruhe sprechen können. Und das andere ist in diesem Laden, wo sie dann irgendwie in so einem Antiquitätengeschäft laut dieses Gespräch haben. Und was fragt ja die Kassiererin da nochmal?
Ob die Lampe...
Ach genau, ist das eine Lampe, bei der Leute Sex mit mir haben wollen, wenn ich die bei mir aufstelle?
Und sie sagt, sie hat die gleiche überm Bett. Ja. Ich finde, man merkt, dass ein Mann das geschrieben
hat. Teilweise.
Nein,
ja.
Auf keinen Fall.
Ja, also diese Guy Talk-Szenen sind so ein bisschen das Authentischste, ne? Also teilweise ist der Film wirklich sehr gut in dem, was er so an menschlichem Verhalten beobachtet. Also unter anderem das Flirten finde ich sehr, sehr authentisch in diesem Film. Und ach, was war denn das Zweite, was ich sehr authentisch fand? Ich fand noch irgendwas sehr, sehr authentisch. Dieses vor dem Kino, diese Szene, wo die beiden da nebeneinander stehen und er sieht sie und er versucht wegzugucken und sie nicht zu sehen. Mhm. Dieses typische, ich gucke jetzt mal weg, ich versuche nicht gesehen zu werden. Fand ich auch sehr, also so eine sehr authentische menschliche Situation gewesen.
Trying to look cool over here, please notice me.
Genau, ja. Ja, genau, solche Sachen und dieses, dass sie da immer ihre, wie sie ihre Witze erzählen, weil über die Dialoge werden wir ja gleich nochmal in Ruhe
sprechen. Oh ja, sehr gerne. Okay,
ja.
Beat Nummer 6.
Ja.
Ist The Dark Moment, der Klimax der
Krise. Den hasse ich.
Stopp.
Erzähl.
Stopp. War er noch nicht schon der zweite Wendepunkt? War der schon?
Ja, zweiter Wendepunkt.
Nacktbaden.
Hatten wir schon. Nacktbaden und physische Aspekte kommen immer mehr ins Spiel.
Ah ja, Entschuldigung. Nein, ich dachte nur gerade, ob das nächste jetzt im Prinzip dazugehört, weil nach diesem Nacktbade-Szene plus Schlafsack-Ding ist sie ja quasi wie so ein verletztes kleines Mädchen. Ne? Also die wird ja auch so von oben gezeigt und sieht so verheult aus im Prinzip. Und danach hat sie ja nur diese Eingebung, zu Ben zu fahren. Und ich dachte, ob das noch Wendepunkt ist oder ist das schon...
Ja, das ist ein Wendepunkt.
Ja, ne?
Ich würde sagen, das ist der Wendepunkt, wo sie dahin geht. Und vor allem gibt es da diese Szene, die ist, glaube ich, auch sehr wichtig, wo sie diese Bezeichnung für, was war das, Whipped Cream oder sowas? Da macht sie diesen Spruch.
Also sie besucht, um nochmal, da brauchen wir ein bisschen Kontext für, ne? Ben ist ein Copyright-Anwalt für die United Nations, für die Vereinten Nationen. Und zu Beginn des Films geht er nach Irland aus Arbeitsgründen und gegen Ende des Films folgt ihm Chantry. Und dann später auch Wallace folgt dann Chantry zu Ben.
Genau. Und da gibt es einmal im Feuer gibt's die Szene, wo sie, also Chantry, Wallace und Nicole und wie heißt sein
Alan.
Roommate noch? Alan, wo die halt am Feuer sitzen und es geht dann darum, dass sie es gab dieses Produkt und sie haben sich dafür so viele Namen ausgedacht. Mir fällt das Produkt nicht mehr ein.
Was cool, irgendwas. Irgend sowas, so ein kanadisches, amerikanisches Produkt, was es bei uns nicht gibt. Das war irgendein Markenname mit cool.
Ja, genau. Und dann sagt sie halt, dass es in der Namensfindung quasi im Brainstorming haben die irgendwie 1000 Vorschläge gemacht. Und dann meint sie jetzt, überlegt euch mal so viele Vorschläge. Und dann ist es in diesem Setting, wo sie am Meer sind, am Feuer, sind die halt alle, jeder sagt was und steigert sich ins Verrückte und sie haben Spaß. Und diese Szene wird direkt gespiegelt. Sie fliegt also zu Ben nach
Dublin
und ist in einer Kneipe mit den Freunden von Ben, also so Anwaltsleuten irgendwie und so. Alle schick gekleidet und sie erzählt genau dieselbe Story, also es ist so ein bisschen, als würde man denselben Witz erzählen und zeigt dann halt, wie die Leute darauf reagieren und man sieht halt, die sind überhaupt nicht bereit, sich darauf einzulassen. Und das ist, würde ich sagen, der zweite Wendepunkt, wo sie so richtig merkt, boah, hier passt sie einfach überhaupt nicht mehr rein. Das sind keine Menschen, bei denen sie sich wirklich wohlfühlt.
Ja, der zweite Wendepunkt, ja gut, dass das hängt das alles so ein bisschen zusammen. Aber es ist auf jeden Fall nicht der Dark Moment.
Nein, der Dark Moment ist der zweite
Wendepunkt. Okay, Christian, wenn du darauf bestehst, ist das der zweite Wendepunkt. Ich bestehe darauf.
Ja, Ben ist ja auch einfach mega sachlich, allein schon durch seinen Job, arbeitsorientiert und auch erfolgsorientiert. Sie hat diesen einen Job erstmal abgelehnt, den da dieser Josh gekriegt hat in Taiwan. Also sie mit dieser Trickfilm-Werbegeschichte.
Promotion.
Project.
Genau, ja.
Project Manager. Und lehnt den ab, ne, erst. Also das war ja vorm Film quasi. Und er nimmt diesen Job in Dublin an und verlängert das ja auch noch, ohne ihr das zu sagen.
Was sie rausfindet, als sie zu ihm
fährt. Genau, und in dieser Kneipe steht. Und eigentlich, man fragt sich, also ich habe mich gefragt, warum sind Ben und wie sind die überhaupt zusammengekommen? Und hält sie dann nur dran fest, weil sie so eine romantische Einstellung hat?
Sie sagt ja, dass sie quasi immer in einer Beziehung bleibt, dass sie versucht immer, es zu regeln und dass sie seit 5 Jahren da drin ist. Das ist ja das Ding, wo sie feststeckt. Sie ist in einer Beziehung, die jetzt nicht furchtbar ist, die bequem ist.
Ja, sie will, dass es funktioniert.
Genau, und also was sie überall schaffen muss, außer mit der Radcliffe zusammenzukommen, ist es, im Job besser zu werden und sich endlich aus dieser Beziehung loszusagen.
Hm.
Aber Eiko wollte eigentlich zu dem Darkest Moment. Der kündigt sich aber, ja.
Genau, das ist Dark Knight.
Der Moment, den ich in sehr vielen mittelmäßigen Romcoms hasse.
Okay, The Dark Moment, Klimax, die Krise, passiert dann eben nach diesem Dublin-Trip. Beschreibung, hier fällt das Kartenhaus in sich zusammen. Beide konfrontieren den anderen und trennen sich. Es wirkt, als ob zwischen den beiden alles verloren wäre. Dieser Moment erlaubt den Charakteren zudem, sich außerhalb der Beziehung zu sehen. Wo stehen sie in ihrem Leben? Sind sie auf dem Weg, den sie sich wünschen, oder wollen sie woanders sein im Leben?
Ja.
Das kündigt sich ja an quasi. Also Daniel Radcliffe reist eher hinterher und sie ist aber schon wieder abgereist aus Irland, weil es wird impliziert, dass Ben sie betrügt, aber nur impliziert. Sie erwischt ihn mit einer anderen Frau auf dem Weg zu seiner Wohnung, aber es könnte auch unschuldig gewesen sein. Und sie erfährt aber, was wichtiger ist, dass er quasi da seine Zeit da verlängert und ihr nicht Bescheid gesagt hat. Und wirft ihm vor, dass er sie nicht mal gefragt hat, ob sie mit ihm dahin kommen kann.
Und an der Frau sehen wir übrigens aber auch den Typ Mensch, der viel besser zu Ben passt. Also, wankt also, ja mit dieser Frau, das ist irgendwie eine argentinische Botschafterin oder so. Ja. Und wankt mit der nach Hause und so. Und man denkt so, ja, das passt
ja, einfach das viel besser. Ja, das hängt alles zusammen. Es ist alles gut. Ja. Aber der Dark Moment ist ja in deiner.
Der Dark Moment.
Genau. Ja, genau. Daniel reist ja hinterher, weil er es ihr jetzt sagen will. Und er trifft dann aber nur Ben. Und Ben haut ihm eine rein in einer sehr gut gefilmten, sehr witzigen Szene, wo er dann rückwärts eine Treppe runterfällt.
Generell fallen in diesem Film viele.
Ja. Ja, oder da müssen wir drüber sprechen.
Es fallen so viele Leute irgendwo runter und raus. Das ist echt krass, ey.
Oh, die Szene war ja so gut, oder?
Ich habe dreimal gelacht.
Lass uns da gleich in Ruhe drüber sprechen. Ich habe sehr viele Gedanken zu der Szene, die du meinst.
Okay, gut. Okay. Ja, genau. Er kommt nach Dublin, er fällt die Treppe runter und hört dann die Mailbox ab und findet heraus, Chantry ist aus Dublin wieder weggereist nach Toronto und will sich jetzt am nächsten Tag mit ihm treffen, woraufhin er sofort zum Flughafen läuft und ihr hinterherfliegt, um sich mit ihr zu treffen. Und die beiden treffen sich in einem Café.
Man fragt sich, wie das so schnell geht, ne? Also wenn man mal geflogen ist, das dauert ja schon echt lange.
Ja. Aber it's just a 5-hour flight, hat er gesagt. Also, naja. Aber er schafft es, er kommt in dieses Diner und hat diesen riesen, also das blaue Auge von dem Ben. Und sie kann sich auch überhaupt nicht konzentrieren, ne? Und sie weiß nicht, was sie tun soll und will im Prinzip erzählen, dass sie sich von Ben getrennt hat, aber immer wieder kommt sie auf dieses blaue Auge zurück. Soll ich weiter erzählen? Okay. Er erzählt dann von Ben. Sorry, ich habe mir das aufgeschrieben, sonst könnte ich das auch nicht so. Und sie reagiert ja total ablehnend. Also es ist total Dark Moment.
Genau, weil gesteht er ja jetzt endlich nach 1,5 Stunden, was er für sie empfindet. Und sie reagiert ganz wütend und enttäuscht und wirft ihm vor, dass er sie belogen hätte, nur Freunde sein zu wollen und dass er die ganze Zeit sie und Ben auseinanderbringen wollte. Genau, und das ist unser Darkest Moment.
Ja, und ich finde, in ganz vielen romantischen Komödien ist der so gezwungen und so furchtbar. Und der nächste Teil ist ja quasi der Liebesbeweis, den meistens der männliche Charakter bringen muss, ist dann auch oft sehr, sehr gezwungen und seltsam.
Das ist auch schön, weil der, ich muss seinen Namen immer wieder nachschlagen, weil der Billy Mernet auch ganz achtsam hier geschrieben hat, aber gehe sicher, dass die Umstände, die zur Trennung geführt haben, auf eine Art und Weise ausgelöst werden, die auf ehrliche Weise zur Story und den Charakteren passt.
Ja, und das ist so oft nicht so. Das ist so oft einfach, okay, das ist jetzt der Punkt, den wir machen müssen. Wir müssen diese Liste abarbeiten. Die haben wahrscheinlich auch so eine Liste rumliegen. Ja, und dann kommt die Resolution, ne? Oder was ist der letzte Schritt?
Ja, ich habe ja noch vorgelesen, der Moment erlaubt den Charakteren auch, sich außerhalb der Beziehung zu sehen. Wo stehen sie in ihrem Leben? Sind sie auf dem richtigen Weg, den sie sich wünschen? Oder wollen sie woanders sein? Ja. Und das ist hier ja auch ganz klar bedient, auf jeden Fall.
Ja. Das passt gut,
total.
Ja, weil Wallace hatte ja sein Medizinstudium abgebrochen und denkt jetzt darüber nach, das wieder aufzugreifen. Shantri hat als, ich sage jetzt einfach mal, Comiczeichnerin einen Job in Taiwan angeboten bekommen und denkt darüber nach, was mache ich jetzt? Nehme ich das an? Nehme ich das nicht an? Gehe ich nach Dublin zu Ben? Was mache ich? Mhm.
Genau. Und da redet sie ja auch wieder mit ihrer Schwester. Und ich erkennt, sagen,
ja.
Genau,
dass sie sich quasi selbst belügt. Ne?
Die Schwester ist der weibliche Adam Driver. Ne? Jeder hat einen besten Freund oder eine beste Freundin, um die Probleme zu besprechen.
Ja.
Und in dieser dunklen Stunde sich dann beizustehen und zu sagen, eigentlich willst du doch Daniel Radcliffe wiedersehen. Eigentlich willst du sie doch wiedersehen. Komm, geh doch vorbei. Sie hat jetzt ihre Abschiedsparty. Geh doch dahin und sag nochmal Tschüss.
Ja.
Genau, ja.
Beat,
das ist ja auch das, was passiert.
Beat Nummer 7 nennt sich Joyful Defeat, die Auflösung.
Ach, Defeat.
Einer oder beide Charaktere realisieren, dass sie sich idiotisch verhalten haben und es folgt die Wiedergutmachung. Das ist alles, was da steht. Und Happy End. Wir können ja ein bisschen beschreiben, wie das passiert.
Ja, Daniel geht auf die Party, ne?
Aber nicht sofort.
Nicht sofort.
Er sitzt erst wieder auf seinem Dach.
Ja, natürlich. Ja, es spiegelt den Anfang, ne? Visuelle Symmetrie, wie am Anfang sitzt er wieder auf dem Dach, wie am Anfang geht er wieder auf eine Party.
Ja, ich hatte beim ersten Mal gucken, dachte ich, oh, ist das die Szene vom Anfang? Haben wir am Anfang ein Foreshadowing quasi gehabt? Aber es ist nicht so. Aber man hat fast den Eindruck, als würde man am Anfang diese Szene quasi sehen. Mir ist dann erst, als ich nochmal zurückgespult habe, aufgefallen, dass es da ja um seine Ex ging.
Eine Möbius-Schleife.
Ja, genau. Am Anfang dachte ich, das wäre ein Foreshadowing gewesen. Ah. Was irgendwie auch cool gewesen wäre.
Cool gewesen.
Ja. Stattdessen guckt er ja quasi den Kontakt an Shantri.
Hätte aber, glaube ich, an der Stelle keinen Sinn gemacht.
Nee, es ist aber gewissermaßen schon ein Foreshadowing, weil du jetzt die Szene siehst und denkst, er kündigt jetzt, wie Mareike gerade schon
gesagt hat. Ja, und es ist doch die
nächste
Farewell-Party für Shantri, oder?
Genau, das ist doch dieses Bookend, dass du am Anfang, am Ende hast du eine Szene, die ähnlich ist und dann denkst du darüber nach, was sich alles in der Zwischenzeit geändert hat für die Charaktere.
Oh. Und er macht natürlich die andere Entscheidung, ne? Beim anderen, bei Megan hat er ja die Nachricht gelöscht und bei Shantri löscht er ja den Kontakt nicht. Da steht ja entweder Delete oder Call oder so und dann geht er ja von seinem Dach zur Party. Genau wie beim ersten Mal, ja.
Genau. Und dann, ja, ich habe den Dialog tatsächlich hier zwischen den beiden, habe ich auf IMDb gefunden, was sie dann auf der Party sagen.
Klasse.
Sollen wir den mit verteilten Rollen vorlesen?
Oh, gerne.
Wenn einer den noch findet. IMDb Quotes, wer möchte, wer mietet sich an? Eiko?
Ja, ich hab's, glaube ich, warte.
Ja, und dann ist es das...
Sag mal ein Wort, was in der Mitte. Vorkommt.
Es geht los mit I thought a lot about something you said.
Ah, ich hab's. Okay, wer bist du?
Okay, willst du Daniel Radcliffe oder Zoe Kazan sein?
Da bin ich Daniel Radcliffe.
Okay, dann darfst du anfangen.
Ich hab gerade wirklich den Akzent nachmache, aber ich glaube, das kann ich nicht. Oh, Mareike, du kannst doch eigentlich ganz gut Akzente. Oder willst du Daniel Radcliffe machen? Ich kann dir den Link gerade zuschicken.
Ja, Mareike macht
das. Ich mache jetzt den Daniel Radcliffe nach.
Du machst Daniel Radcliffe.
Und du bist auch die genauso Frau, klingen Henny? Wie er.
Ja, ich
bin Henny Shantri.
Ich habe Zoe gesagt.
Ich habe es dir gerade schnell geschickt bei WhatsApp.
Dankeschön.
Und ich darf ja mit einem amerikanischen Akzent sprechen,
Aber Shantri ist doch Kanadierin.
Ja, aber also Daniel Radcliffe ist ja der Einzige mit einem englischen Akzent.
Er wird ja auch tatsächlich als Brite dargestellt, ne? Also in, dem,
ja.
in der innerfilmischen Realität ist er ja Brite.
Sie haben dieses kurze, das haben sie reingeschrieben, weil sie ihn gecastet haben. Sie haben diesen kurzen Satz, du kommst ja aus England, oder? Ja.
Vom Kontinent.
Vom Kontinent, ja. Okay, bist du bereit? Wallace?
Kann man dafür jemals bereit sein?
Weiß ich nicht.
Okay. I thought a lot about something you said, about how when you realize how quickly everything can fall apart, it makes you never want to give up anything good ever again. Whatever this is between us, it is good. It is so good. It is actually the best thing that has ever happened to me, and I don't want it to be over.
I don't want it to be over either. I kind of wish we could invent a time machine or something.
If we ever invent time travel, I would go back to the night we met.
You would?
Yes.
What would you do differently?
Nothing.
Me too.
They kiss.
Kussgeräusche. Nein. Nothing.
Okay.
Wer kann die besten Kussgeräusche von uns?
Oh, eine Amsel.
Das wäre für mich jetzt auch der Punkt, wo ich ausschalten würde als Zuhörer. Also sie vertragen sich wieder, gehen ihren Gefühlen nach und dann passiert was Seltsames, weil, was wir jetzt nicht erwähnt haben, bei ihrem ersten Gespräch nach dem Kino, nicht bei ihrem ersten Gespräch, bei dem Gespräch nach dem Kino, wo sie danach im Restaurant sitzen, sprechen sie über das Fool's Gold Sandwich, an dem Elvis gestorben ist, was Eike auch in der Einleitung erwähnt hatte, was so ein besonderes Sandwich ist, was sie beide ganz witzig finden. Und das machen sie beide sich als Abschiedsgeschenk. Und dadurch sehen sie ein, oh, wir gehören zueinander. Und dann fährt die Kamera langsam von den Küssenden weg auf diese zwei Sandwiches. Und das war das Originalende des Films.
Ja.
Tatsächlich. Ach,
echt?
Ja. Und dann kommt jetzt...
Das geht doch nicht.
Doch, das Originalende des Films war... Nein, wieso geht das sein? Nicht? Wieso geht das nicht,
Effi? Die Hochzeitsstory.
Ja, das haben sie erst dazu gedichtet.
Genau, quasi alles, was nach diesem Punkt kommt, ist ein alternatives Ende, weil als der Film auf Festivals gelaufen ist, auf dem Toronto Film Festival, gab es die Zuschauerreaktion, dass sich die Leute dann doch mehr gewünscht hätten. Das ist ja dann mehr so ein offenes Ende. Man kann sich vorstellen, was danach passiert. Und jetzt kommt der Epilog, wo du alles siehst, was danach passiert. Dass sie sich verlobt haben, dass sie geheiratet haben. Kriegen sie nicht noch Kinder? Ich weiß es nicht mehr.
Nee, aber Kinder nicht. Aber Adam Driver und seine Frau haben ein Kind gekriegt.
Ja, genau, ja.
Die Hochzeitstorte ist ja auch dieses Sandwich.
Stimmt,
ist das irgendeine Metapher für irgendwas? Das ist ja eine sehr seltsame Zusammensetzung für ein Sandwich.
Sie haben sich gefunden. Also am Anfang ist es ja eine Metapher. Sie sagen ja zwischendurch auch, sie ist so die, oder er ist die männliche Version von ihr.
Mhm.
Und ne, das ist, die beiden passen so gut zusammen, dass beide so ein Sandwich sind.
Ja, aber diese,
ich muss sagen,
die Zutaten sind ja so seltsam, darum frage ich.
Ja,
das aber die haben ja auch einen spannenden Humor, kann man sagen.
Ja, ich würde auch sagen, Humor ist das, was sie vor allem gemeinsam haben.
Ja, das macht ja auch die letzte Szene im Prinzip. Sorry. Jetzt.
Ja. Ich mag das neue Ende nicht besonders. Also ich finde das übertrieben, dass sie dann auch noch heiraten und...
Also jetzt, wo ich das weiß, finde ich das richtig schlimm. Ich mochte das Ende nämlich auch überhaupt nicht.
Ja. Ja, weil es nachgedreht ist. Also ich finde dieses vage, also sie haben sich gerade gefunden und die Zukunft kann man sich jetzt selber vorstellen und dieser schöne letzte Shot auf diese zwei Sandwiches finde ich deutlich besser.
Aber ist denn dieser letzte Dialog zwischen den beiden, denn die gehen ja nochmal zusammen aufs Dach während ihrer Party, wie auch immer die da hinkommen, ist das auch dann beim Nachdreh gewesen?
Ja, das ist auch nachgedreht, weil das ist ja direkt... An dem Tag der Hochzeit, meine ich, haben doch dieselben...
Ach stimmt, die Haarfarbe. Mhm. Ja. Weil das fand ich nämlich nochmal schön, also Dialog jetzt mal abgesehen, fand ich diese schöne verträumte Musik und das Trickfilmmädchen da wieder und so verbinden sich irgendwie so beide Welten. Das fand ich gar nicht schlecht.
Das fand ich auch nicht schlecht, tatsächlich.
Ja. Das ist der eine Teil, den ich daran auch mag, muss ich auch sagen.
Okay. Aber ansonsten finde ich, also irgendwie, man müsste dafür auch mal so ein Wort finden, irgendwie so Fokus Fuck Up oder sowas. ich finde das immer so schrecklich, wenn das sind so Formen von Fanservice und wo man so Fokusgruppen, also das heißt, man stellt seinen Film einem Testpublikum vor und passt sich dann dementsprechend irgendwie an. Also da gibt es eine Kritik und dann ändert man das ab. Und ich finde, natürlich muss man als Autor, als jemand, der so etwas Kreatives herstellt, muss man schauen und sich auch Feedback anhören und auch Kritik und irgendwie darauf reagieren. Aber oft, wenn man zu sehr danach geht und die Leute einfach nur fragt, was wollt ihr denn eigentlich? Was würdet ihr denn gerne sehen? Dann kommen nur Blödsinn bei raus. Und sowas wie die neuen Star Wars Filme sind für mich so totale Fokusgruppenfilme. Wo wenig kreative, so ein Film, wo jemand was selber was irgendwie eine Geschichte erzählen soll. Das sind die Sachen, die man nachher richtig gut findet, wo man als Publikum auch überrascht wird und vielleicht auch nicht drauf käme, wenn einer einen gefragt hätte, hier, Romcom, was sollen wir dir eigentlich liefern? Ja, und das Ende ist für mich wieder so typisch für solche, für sowas.
Absolut, es ist eine Romcom, was wollt ihr? Ja, wir wollen, dass die Charaktere heiraten.
Ja, genau. Ja.
Damit ich weiß, dass sie glücklich sind. Es geht nicht, wenn die nicht heiraten. Ich muss
wissen.
Ja, ich muss wissen, dass die anderen Charaktere ein Kind kriegen, die den ganzen Film über verliebt sind und glücklich.
Ja, das ist ein bisschen wie der Epilog bei Harry Potter.
Muss ich auch gerade dran denken, ja.
Ja, absolut. Nette Überleitung. Ich habe ein Wahnsinnsinterview mit Daniel Radcliffe gefunden. Zu diesen Nachdrehs aus der kanadischen Zeitung Herald. Was für lange Hörer des Podcasts interessant ist, aber auch weil es um etwas geht, worüber wir schon gesprochen haben. Es geht erstmal generell darum, ne, neues Ende wurde gedreht. Daniel Radcliffe sagt, das war wie Summer Camp, dass wir uns nochmal getroffen haben. Er ist glücklich mit dem Ende. Und dann kommt ein Absatz, den ich wahnsinnig finde, oder wahnsinnig interessant finde. Radcliffe already had experience with tweaking an ending to a film before. We shot an ending to the fourth Potter film that was very dark, and then we reshot it, said the London native. The ending was still dark, but I think they wanted a bit of hope given at the end, whereas before originally it had been very much a bleak ending. Das ist dieses furchtbare, nachdem Robert Pattinson tot ist, nachdem Cedric Diggory tot ist, diese furchtbare Szene, wo die Harry, Hermine und Ron am Ende da stehen und sagen, ändert sich jetzt alles?
Ah, ja.
Ja, jetzt ändert sich alles.
Ja, stimmt. Die wir besprochen haben.
Das ist ein geändertes Ende und das nach all den Jahren zu erfahren, macht so einen Sinn. Weil es sich genauso nach dem, was Effi gerade beschrieben hat, anfühlt. So genau nach Fokusgruppe. Okay, es ist ein Kinderfilm, es kann nicht so böse enden. Mach mal noch eine Szene dran. Ja.
Das musste ja, aber auch, ne? Krass, echt.
Das ist ja witzig.
Das ist echt Interview-Gold. Man findet nicht immer.
Das passt echt.
Stell mal vor, das wäre nicht gewesen. Was hätten wir denn dann das ganze Jahr gemacht?
Das ganze Jahr?
Ja, also weil.
Ach so, wenn wir nach dem
Potter.
Film. Ja,
ja.
Ja, gut. Die Leute wären hysterisch, ja, genau. Hysterisch geworden.
Total.
Wir hätten Sodom und Gomorra gehabt. Wir waren ja relativ wertfrei bisher, habe ich tatsächlich festgestellt. Bis auf Epi. Wie fandet ihr den Film denn insgesamt? Also
ganz okay.
Der deutsche Filmkritiker Robert Hoffmann, der macht ja immer, dass er einen Film bewertet von 1 bis 10 in seinem Genre und dann als Film generell. Da muss ich gerade dran denken. Mareike, wie würdest du diesen Film denn einordnen im Genre Romcom? Also wie gut du ihn findest im Vergleich zu anderen Romcoms?
Also er folgt ja diesem Genre ganz gut. Und wir haben ja nun die waren das 7 Steps rausgearbeitet. Ja. Auf jeden Fall. Also ich habe ihn jetzt mir zweimal angeguckt und habe auch ein paar Mal gelacht. Meistens, wenn irgendwelche Leute gefallen sind. Darüber wollen wir noch reden. Ich habe mich sehr gefreut, Daniel Radcliffe mal in einer anderen Rolle zu sehen. Und man hat auch echt gemerkt, der möchte das jetzt auch gut rüberbringen. In den meisten Szenen. Aber ich würde den jetzt nicht, also Love Actually zum Beispiel gucke ich jedes Jahr Weihnachten. Aber den müsste ich jetzt nicht so oft gucken, sage ich jetzt mal so. Weil mich da einfach, also die Story finde ich total gut, aber diese Dialoge, da habe ich manchmal, also beim zweiten Mal einfach weitergespult, weil ich es nicht mehr hören konnte.
Ach echt?
Ja.
Okay.
Und ich dachte, oh nee, worüber reden die denn jetzt?
Also da würde ich, wenn es okay ist, einfach direkt mal einsteigen. Ja. Und auch sagen, ich glaube, wenn man eine Empfehlung aussprechen möchte, ob man sich diesen Film anschauen sollte oder nicht, die Dialoge sind entscheidend. Also ich habe ein paar Zitate vorbereitet. Wenn ihr die witzig findet, guckt den Film auf jeden Fall. Wenn ihr ihn nicht so witzig findet, der Film könnte trotzdem was für euch sein, aber vielleicht nicht ganz so doll. Ja, also in dieser Frage, ob der Film eine klassische Rom-Com ist oder nicht, würde ich sagen, also 50-50, er bedient viele Elemente und es gibt ein paar Elemente, wo er sich abhebt. Und zwar in so, ja, ich sage jetzt mal so quirky, edgy Sachen wie dieser Sache mit dem Sandwich oder auch in diesen Comic-Zeichnungen, die eingeblendet werden. Aber das Wichtigste für mich ist tatsächlich, sind die Dialoge, weil die sehr, sehr eigen sind.
Bevor du dazu kommst, was ist edgy an dem Sandwich? Das würde ich gerne wissen.
Ich finde das... ist halt einfach nicht so klassisch. Es ist jetzt keine Mainstream-Rom. In der Mainstream-Rom-Com kann ich mir nicht vorstellen, dass die Hochzeitstorte ein verdammt ekliges Sandwich ist, wo Erdnussmus, Marmelade gemischt ist mit ganz viel Kochschinken und so.
Aber was ist daran edgy? Sagt das Sandwich häufig fuck? Sticht das Sandwich in der Mitte des Films wen ab?
Ich finde, dieses Sandwich als Hochzeitstorte ist so typisch für Hochzeitstrends heutzutage.
Okay.
Wo, also auf der einen Seite halt ein Fokus auf das Brautpaar und so. Ich meine, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich war in letzter Zeit auf vielen Hochzeiten, wo immer skurrilere Sachen passieren.
Angeber.
Und viele so Konventionen irgendwie damit gebrochen werden.
Trotzdem ist
es alles total konservativ. Also man hat auf der einen Seite die ganzen Regeln, wir müssen heiraten und so weiter, es muss eine Torte geben, aber man variiert es halt ein bisschen und sagt halt, die Torte ist halt ein Sandwich.
Also du meinst so ein bisschen so dieses zeitgeistige Broadcast Yourself, was dieses, man stellt sich auch immer mehr selbst raus, so ein bisschen. Also auch quirky Eigenschaften, die man hat, Dinge, die man mag, man steht mehr dazu. Man baut die auch mehr in Sachen ein, die die Öffentlichkeit mitkriegt.
Ja, es wirkt halt erstmal progressiv, aber eigentlich ist es total konservativ.
Ja, okay, ich glaube.
Es wird nicht die Hochzeit und diese Abfolge, die so eine Hochzeit hat, dass du eben diese Hochzeitstorte hat, nicht das wird hinterfragt, sondern das wird alles beibehalten. Und man sagt halt, oh, guck mal, wie edgy wir sind, guck mal, wie cool wir sind. Wir machen eine spontane Hochzeit, wir planen das alle gar nicht.
Und so wie Adam Drivers Charakter das im Ende des Films macht, ja.
Oder wir haben eine krasse Hochzeitstorte, aber eigentlich ist es alles nur der alte.
Okay.
Es ist dieselbe Suppe in der neuen Dose.
Okay, dann nehme ich den Punkt zurück. Ich verstehe, was du meinst. Ich muss aber nachhaken. Du warst ja auch auf meiner Hochzeit.
Ja, über die habe ich auch ein bisschen gesprochen. Ich sage aber nicht, was ich da meinte.
Na toll. Na gut. Ich lese jetzt mal ein Zitat vor. Und
da war ich allerdings Best Man, wie sagt man es nochmal auf Deutsch?
Kronzeuge.
Trauzeuge
war ich. Und deswegen war das eine ziemlich gute Hochzeit.
Warum war ich nicht Trauzeuge, Heiko?
Es kann immer nur einer Trauzeuge sein.
Ja, ich weiß, warum nicht ich.
Ich hole mir mal was zu trinken.
Ich habe tatsächlich irgendwann dann so einen Film gesehen, zeitnah, wo einer dann irgendwie mehrere Trauzeugen hatte. Und ich dachte, oh was, das geht auch? Mhm. Ich hätte ja eigentlich alles machen können. Ich hätte vielleicht einfach mehrere Leute nehmen sollen. Es war auch keine leichte Entscheidung.
Mhm. Wie hieß der Film? How to Stab Your Best Friend in the Back?
Ich glaube, das ist Best Man. Tatsächlich. Nein, da haut der
Genau. Eiko, Eiko, du wolltest eigentlich was inhaltlich Wichtiges sagen.
Ich wollte gerne eine Dialogzeile vorlesen. Und zwar, okay. Adam Driver sagt in diesem Film einmal:
You can eat your own poop, but if you eat the poop that you poop out after eating the first poop, it's so toxic you'll die. So you can eat your poop once, but not twice.
Ja, habe ich weitergespult.
Ja, das ist zum Beispiel ein Beispiel für einen Dialog in diesem Film. Und das ist auch was, was ich jetzt nicht unbedingt so lustig fand. Aber das setzt ja den Ton
für vieles. Da, diese darf ich, ja. waren irgendwie liebenswürdig, aber ab und zu waren die so ironisch distanziert, dass man die nicht mehr wirklich als Menschen wahrgenommen hat, finde ich.
Ich habe zwei Sachen zu den Dialogen. Also ich finde, das, was ich tatsächlich daran mag, ist, also wenn du die Dialoge so liest, wie sie geschrieben sind, ist das sehr so schreibermäßig, so sehr bemüht, clever, sehr, ne, sehr auf Witze rausgeschrieben, wie so ein Film, der dir das Gefühl, der will, dass du sagst, oh, das waren aber clevere Dialoge. Ja. Aber wie die Charaktere das sagen, ist das, was es für mich rettet, weil sie das nicht so filmisch präsentieren, so jetzt kommt die Punchline, jetzt erzähle ich den Joke genau richtig dramaturgisch inszeniert, sondern so wie normale Leute sprechen würden. Also ganz viel, das ist das, was ich auch so authentisch finde an dem Flirten, ganz viel von diesem, wie sie es dann tatsächlich sagen, ist total awkward und als wäre es ein normales Gespräch. Und das mochte ich, weil so ist es ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man flirtet, macht man das ja viel mit Witzen. Und meistens ist das ja immer so ein bisschen nervös und so ein bisschen, jetzt reiten wir auf diesen einen Witz hier zu Tode und gehen da immer wieder drauf ein. Und das finde ich ziemlich, ziemlich gut.
So, ich weiß nicht, ob ich dich mal hab flirten sehen, Henny.
Ich habe mich nämlich auch gefragt, wie flirtet ihr denn so? Weil sagt ihr dann auch.
Mit mir schon mal geflirtet.
Echt? Weil sagt ihr dann auch so peinliche Sachen wie er zu ihr am Anfang, wo ich dachte, ja, sie rennt weg, ich kann es verstehen. Das ist
peinlich.
Das
am Kühlschrank?
Nein, am Kühlschrank nicht. Als sie dann weiter da sitzen und dann sagt sie geht auf Toilette und dann sagt er noch irgendwas über Schamhaare und sie geht weg und man denkt so, ja, die geht jetzt weg. Und das ist in Ordnung. Und er rennt ihr hinterher.
1:1 mein Leben.
Ich glaube, Henny, du meinst sowas wie Harry, also Daniel Radcliffe bei Harry Potter, ist es 4 oder 5, wo er zu Cho rüber grinsen möchte, aber er hat Wasser im Mund und ihm fällt das Wasser aus dem Mund.
Das gucke ich so.
Ja, aber das ist auch noch sehr inszeniert. Also ich finde, hier ist es halt wirklich.
Ja, das stimmt.
Ja, also sie haben halt wirklich auch den Fokus darauf gelegt, dass sie das möglichst normal sagen.
Ich finde auch die beiden, Zoe Kazan und Daniel Radcliffe, die verkaufen das hier richtig, richtig gut. Auf jeden Fall.
Ja, ja. Die sind beide sehr gut, finde ich. Und die Chemie zwischen denen ist auch, also das, ja, ich finde, das ist eben die Sache. Die sind halt am Anfang, sie spielen ja dieses ironische Spiel so ein bisschen, dass sie ja auch sagt, ich muss auf Toilette, soll ich dir was mitbringen? Vielleicht ein bisschen Zahnseide? Irgendwie, die sind ja beide da schon so ein bisschen off, so ein bisschen nicht ganz normal irgendwie. Und man merkt dann halt schon, die passen einfach, was das angeht, auch zusammen. Was das ein bisschen entkräftigt ist, dass in dieser Welt von diesem Film alle so ein bisschen off sind. Hat man das Gefühl?
Stimmt, ja. Später im Film sitzt Adam Driver neben einem, was ist ein Cricket-Spiel von Senioren?
Ja.
Und ist betrunken und schreit die ganze Zeit an, weil er gerade den ersten...
Wie so ein Coach.
Den ersten Streit mit seiner Freundin hatte und dann, was brüllt er? Das ist so groß wie dein Gallenstein, der Ball, oder...
Ja, es ist so, als wäre er der Coach. Also er tut so quasi, als würde er die coachen. Also würde er sagen, komm hier, Randy, wirf mal ein bisschen weiter. Ich weiß doch, dass du das kannst.
Ja.
Ein bisschen so die Richtung.
Habe ich schon erwähnt, dass Chantry auch fast 6 Jahre älter ist als er?
What? Was ist das?
Ich habe mich irgendwann gedacht, wie alt sind die eigentlich alle? Weil Daniel Radcliffe ist ja so alt wie ich. Ja. Jung auch. Und dann habe ich mal die anderen gegoogelt und das sind so viele 6 Jahre älter. Also er ist tatsächlich der Jüngste, den ich gefunden habe da,
als
Hauptdarsteller.
Ich habe in der Trivia auch gelesen, dass ursprünglich Casey Affleck und Mary Elizabeth Winstead die beiden Hauptrollen spielen sollten. Mhm. Das ist jetzt von IMDb, ich habe das nicht nochmal gegoogelt.
Nein, das ist so.
Aber die Filmemacher wollten dann später jüngere Hauptdarsteller haben. Und ja, dann ist es halt ironisch, dass sie später Zoe Kazan hatten, weil die nämlich tatsächlich älter ist als Mary Elizabeth Winstead.
Aber es kommt ja auch viel darauf an, wie Leute wirken. Total. Und ich würde, also ich finde das Casting jetzt so, wie es ist, besser tatsächlich. Also gerade Casey Affleck kann ich mir nicht so liebenswert wie Daniel in diesem Film vorstellen.
Ja. Übrigens, falls wir es nicht schaffen, die Dialoge hier einzublenden, es gibt, ich habe ihn gerade gefunden, den YouTube-Kanal Actors Supercut. Und man könnte ja jetzt erwarten, dass auf einem Kanal, der Actors Supercut heißt, von ganz vielen Schauspielern alle möglichen Szenen hochgeladen sind. Aber nein, es sind ausschließlich Filmszenen von Adam Driver hochgeladen. In allen möglichen Rollen, die er gespielt hat, außer Star Wars. Und da kann man sich auch alle Szenen mit ihm in diesem Film anschauen. Falls man jetzt großer Adam Driver-Fan ist oder sich einen Eindruck von den Dialogen machen möchte, da findet man die.
Und genau zu Adam Driver und Dialogen noch mein zweiter Punkt. Ich möchte die großartigste Line im ganzen Film zitieren und mit die großartigste Szene für mich, die auch so gut ist, dass sie sie beim Trailer direkt an den Anfang geschnitten haben. Der Kontext für diese Szene ist, Daniel ist zu Besuch bei Adam Driver, Mackenzie Davis, seine Freundin, verlässt ihn gerade, nachdem sie hart miteinander rumgemacht haben, und Daniel Radcliffe möchte gerade jetzt über seine Chantry-Situation sprechen, und Adam Driver liest die Line: I just had sex and I'm about to eat nachos. It's the greatest moment of my life. Nur dass er es vorliest als I just had sex and I'm about to eat nachos. It is the greatest moment of my life. Und ich finde es großartig, was er aus dieser Line macht, wie er das schreit, wie aggressiv. Und das ist tatsächlich einer von zwei Szenen, die auf Twitter, ja, dafür auf jeden Fall, für diese Line, die bei Twitter viral gegangen sind, als Star Wars rauskam, weil das natürlich ein Moment ist, wo Kylo Ren und Harry Potter zusammen in einer Szene sitzen und Kylo Ren diese Szene schreit. Und oh, ich liebe es. Diese Szene
ist. Ich bin auch so ein richtiger Fan jetzt von Adam Driver, also.
Aber schon vorher, ne? Er hat schon was, ja.
Ja. Neben Bill Nighy. Das wollte ich eigentlich nochmal sagen, ne? Wir hatten ja beim letzten Mal darüber gesprochen, worüber wir einen Podcast machen. Ich würde sagen Bill Nighy. Wirklich eine spannende Filmografie.
Eine lange Filmografie. Adam Driver wäre eine kürzere Filmografie.
Ja, das stimmt, aber da kommen noch so viele. Ja.
Es gibt noch eine Szene, über die ich sprechen möchte.
Ja.
Ich glaube, ihr wollt auch darüber sprechen. Der ganze Film, würde ich so vom Feeling sagen, ähnelt so sehr 500 Days of Summer, so von der Atmosphäre her, mit so ein bisschen härteren Sprüchen, wie so aus so einer Seth Rogen oder Judd Apatow Komödie. Bis auf eine Szene, die Szene, in der Daniel Radcliffe das erste Mal Chanty und ihren Freund besucht. ihr Freund ihn zur Seite nimmt, während die Frauen, Chantry und ihre Schwester, sprechen und ihn dann fragt, versuchst du mit meiner Freundin zu schlafen? Und ne, das ist alles noch so im Ton dieses Films. Und er sagt nein. Und
Er macht es halt auch so, er redet so über Copyright und redet im selben Ton. Also er sagt, es gibt verschiedene Copyrights und willst du mit meiner Freundin schlafen?
Und es ist alles noch normal, und dann fasst sich Ben, heißt der Charakter, gespielt von Rafe Spall, hat man gesagt, ne? In die Augen, und er hat gerade, was ist, Pepperoni oder Chili geschnitten? Zwiebeln, glaube ich.
Jalapeno. Nee.
Jalapenos, genau, was Schärferes. Und seine Augen fangen richtig an zu brennen. Und ist auch alles noch normal zu diesem Zeitpunkt. Und da Daniel Radcliffe Medizinerfahrung hat als ehemaliger Medizinstudent, soll er was suchen und rennt ins Badezimmer, um Kontaktlinsenflüssigkeit zu holen, um dies zu lösen. In der gleichen Zeit verbrennt sich Ben noch das zweite Auge. Und dann, während Ben da schreiend und vor Schmerzen durch das Zimmer läuft mit den Augen, rennt Danny Radcliffe zurück. Und er trifft Ben mit der Tür im Gesicht, sodass Ben im zweiten Stock, im ersten Stock, aus dem Fenster fällt, auf die Straße und da regungslos liegen bleibt. Und das war so ein Moment, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, oh krass, was ist das für ein Film, in welche Richtung geht das jetzt?
Ja, man hat das Gefühl, der wechselt der Ton des Films irgendwie total.
Komplett böse, komplett anders. Und dann wird es noch krasser, weil dann sind sie noch im Krankenwagen, wo
Ben... Erstmal kommt noch, er will dann den Notruf rufen.
Ja, genau.
Und dann fällt aber sein Handy runter. Und ich habe eigentlich erwartet, dass es ihm noch auf den Kopf fällt.
Ich auch. Sie haben es wahrscheinlich nicht getroffen.
Ja. Und dann sind sie im Krankenwagen und dann hast du den panischen, schreienden Ben, der Angst hat, paralysiert zu werden davon. Und dann Angst hat, dass er die Kontrolle über seinen Körper verliert und sich einscheißt. Und der Krankenwagenfahrer sagt nur so ganz cool, yeah, that happens a lot more often than you think. Und wie grausam ist das für diesen Charakter, der den Rest des Films über eigentlich total nett ist. Und es ist so als Joke präsentiert, dass dieser Charakter Angst hat, dass er jetzt sein Leben lang gelähmt ist, weil er aus dem Fenster gefallen ist.
Also da, als der da so rausflog, also Daniel hat ja auch das Fenster aufgemacht, ne? Vorher. Und schmeißt ihn dann ja da raus. Und das war echt das erste Mal, dass ich laut losgelacht habe bei diesem Film. Bis dahin war ich immer nur so, wieso reden die ganze Zeit über dies und das? Und da dachte ich so, okay, der Film könnte gut werden.
Ja, und danach kommt nie wieder so ein böser, krasser
Gag. Überhaupt nicht.
Naja.
Außer, naja doch, es kommen noch zwei Fallszenen.
Richtig, ja genau, wollte ich auch gerade sagen. Das eine Mal in Dublin, als Chantry Ben besuchen möchte und sie wartet vor der Eingangstür zu seiner Wohnung und er kommt dann mit dieser Kollegin angetrunken nach Haus. Da ist ja auch diese Treppe vor der Wohnungstür und er geht mit der Kollegin da hoch und ist so Arm in Arm mit ihr, weil sie sich sonst nicht mehr halten kann. Und dann sieht er Chantry und lässt ja die Kollegin einfach los. Und die fällt ja auch die Treppe runter und es passiert wieder nichts Schlimmeres, obwohl sie da echt so 7-8 Stufen einfach so runterfällt. Ja.
Ja gut, aber das sieht nicht so krass aus wie aus dem zweiten Stock, wo er noch am Boden liegend zuckend.
Ja, nicht ganz so
krass. Ja, aber das war der zweite Moment, wo ich laut losgelacht habe. Also das war schon gut.
Okay, Mareike, wenn wir...
Also du magst es, wenn Leute fallen.
Wenn wir den nächsten Kurzfilm machen, dann
mit wissen Ben wir, wie durchaus identifizieren. Ja.
Ja, also im Nachhinein, weil halt nichts Ähnliches so kam, fand ich das dann krass, teilweise auch schon grausamer als manche Sachen in der Young Doctor's Notebook.
Ja, eigentlich
weil es ist halt so raussticht.
Mhm. Er sagt ja auch irgendwann später, oh ja, der Gips kann jetzt ab.
Ja, genau, er hat den ganzen Film über dann Verletzung davon.
Mhm. Der arme Mann.
Und wie gesagt, er ist den Rest des Films total nett, was ich eigentlich gut finde, weil in Romcoms ist ja dann oft, wenn man sich einfach macht, ist dann der Red Herring ein totales Arschloch und du fragst dich, warum sind die Leute mit dem zusammen?
Ja.
Und genau. Bei ihm, er ist kein Monster.
Er passt einfach.
Man kann sich vorstellen. Genau, man kann sich vorstellen, warum die beiden in einer Beziehung sind, aber man kann sich auch vorstellen, dass sie mit Daniel Radcliffe glücklicher wäre.
Ja, die Balance ist eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Das haben sie gut getroffen.
Ja. Genau. Das Schauspiel ist auch generell sehr gut. Es ist wie Kill Your Darlings wieder so ein Film, wo krass viel talentierte Leute in einem Film sind, bevor sie groß werden. Ne? Allen voran Adam Driver und Mackenzie Davis.
Ja.
Also, ja, ich habe auch das Gefühl, also ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob Komödie mein Medium ist. Weil, ich so finde, dieser Film macht eben so ein paar Dinge richtig gut, die andere Komödien nicht gut machen. Und vor allem, wenn man sich jetzt diese Liste anschaut, die Eike uns gegeben hat, man könnte ja meinen, wir haben ja auch schon ein paar Mal über die Heldenreise gesprochen. Wenn man solche Dinge, wenn man sich zu sehr daran langhangelt, dann kommt irgendwie was ganz Künstlerisches, was Künstliches heraus, womit man sich nicht so richtig... da kann man sich nicht so einfühlen. Und man muss vielleicht den einen Charakter ein bisschen überstrapazieren, damit das wieder passt. Ne? Also der Red Herring ist ein totales Arschloch plötzlich und das passt eigentlich gar nicht zu den Sachen am Anfang. Der Dark Moment ist total, also irgendwie passt gar nicht zu den Charakteren, ist total unnatürlich. Und ich finde irgendwie, ich glaube, das ist so eine Komödie, die ich einfach sehr gut finde. Ich habe aber doch den Eindruck, dass die nicht ganz typisch ist.
Es ist halt so ein bisschen mehr Meta, so ein bisschen geht in diese Richtung Judd Apatow, Seth Rogen Comedian, so ein bisschen anrüchiger. Ich finde, es ist sehr klassisch. Also ich finde es auch einen netten Film. Es fehlt so ein bisschen das, was es zu einem Klassiker machen würde oder was es ein bisschen langlebiger machen würde. So dieses, dass es einen noch ein Stück weiter mehr mitreißt.
Ich finde aber, jetzt um nochmal auch auf Komödien zurückzukommen, zwei Dinge, die mich immer extrem stören bei Komödien sind. Zum einen die große Geste.
Mhm.
Also im Laufe des Films muss meistens der Mann
irgendwie seine Liebe beweisen.
Und du meinst, ich glaube, Rom-Coms generell, nicht nur Komödien, ne?
Ja, genau. Ja, ich meine jetzt Rom-Coms, genau. Woran ich denke, ist in 10 Dinge, die ich an dir hasse, wo er sich singt. Das Mikrofon nimmt und singt, genau, zum Beispiel. Das sind oft so extrem peinliche Situationen, die ich beim Gucken, wo ich, mir das einfach wehtut und ich so ein Fremdschämen habe. Und die ja auch oft dann persifliert werden. Also das ist dieses Typ steht mit der Gitarre vorm Fenster.
Und was und ja auch so. Bei Ted Mosby bei How I Met Your Mother einfach ständig vorkommt, ne? Dass er die große romantische Geste machen möchte. Ja.
Genau. Und das finde ich so schlimm. Und das ist hier ja, glaube ich, das Ding, wo er nach Dublin fährt vielleicht. Mhm. Aber es ist so wenig, dass man es gar nicht so genau benennen kann. Generell finde ich dieses, was Menschen aus Romcoms über Beziehungen lernen, einfach gefährlich vielleicht oder auch toxisch einfach. Und das nächste, der nächste große Punkt ist dieses Stalking for Love. Das finde ich so schlimm. Das ist so dieses dem anderen nachstellen, obwohl, also meistens sind es Männer, die der Frau nachstellen und die Frau sagt die ganze Zeit nein und ich will eigentlich nichts von dir, aber der Mann weiß, er muss hartnäckig sein und am Ende gewinnt dann die Frau. Und wir als Publikum können es gerade so ertragen, weil wir ja extra Informationen haben aus Szenen, wo der Typ jetzt nicht mitspielt und die Frau eigentlich sagt, naja, eigentlich finde ich ihn ja schon süß. Aber für den Typen ist es so, die Frau sagt nein, aber er macht weiter. Das sind so die Sachen, die mich immer an Romcom stören.
Wenn es vorkommt, ja, das ist verharmlos, halt so ein echtes toxisches Verhalten aus dem wahren Leben, genau. wo sowas dann auch oft gerne tödlich endet, ne?
Ja,
genau. Meistens für die Frau, ja. Das ist ein interessantes Thema, weil der große Elefant im Porzellanladen, über den wir noch nicht gesprochen haben, ist ja die Frage, ist dieser Film Friendzone-Film? Ist das, was Daniel Radcliffe in diesem Film macht, moralisch anrüchig? Also, oder ist es das nicht? Weil, also als Zusatzinfo, als für Amerika ein Titel gesucht wurde, da war auch im Gespräch The Friendzone.
The F-Word quasi, andersrum.
Genau. Und Danny Radcliffe selber sagt in einem Interview, und das ist der zweite Clip, der viral gegangen ist von diesem Film, da sagt er, dass es nicht ein Film über Friendzoning wäre. Da würde mich eure Meinung interessieren, was ihr davon denkt bei diesem Film, weil das wäre ja dann so das Toxische, was hier verharmlos werden könnte. Friendzoning, für die den Begriff noch nie gehört haben, was wahrscheinlich nicht viele sind, eigentlich, also theoretisch bezeichnet das, dass man sagt, okay, diese meistens sagen es Männer, diese Frau hat mich jetzt in die Friendzone gepackt, sie sieht mich nur als Freund und nicht als potenziellen Liebhaber. Und die Kritik, die daran immer kommt, ist, dass man quasi, wenn man so menschliche Interaktion sieht, dann ist es ja, dann schwingt ja quasi mit, dass viele Männer denken, wenn sie das sagen, okay, ich bin jetzt nett zu dieser Frau, warum will diese Frau nicht mit mir schlafen? Dass quasi so Nettigkeit mit mir schlafen so als Transaktion gesehen wird und wenn das nicht passt, dann ist man in der Friendzone. Denkt ihr, das ist in diesem Film so? Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht. Also ich kann mich nicht entscheiden, ob es ein Film, ob man das als Friendzone-Film sehen sollte, kritisch, oder ob es ganz harmlos ist.
Also mein erster Gedanke ist, ich finde, die beiden gehen in dem Film sehr vorsichtig miteinander um. Also Daniel Radcliffe, finde ich, stellt ihr nicht so krass nach. Ich finde, er akzeptiert ja tatsächlich, als sie ihm die Hand hinstreckt und sagt, let's just be friends, und versucht das ja eigentlich auch einzuhalten, bis er halt ja auch immer mehr merkt, er kann seine Gefühle nicht ganz unterdrücken. Aber diese Denke von wegen, ich bin doch nett zu mir, warum schläfst du nicht mit mir, ich finde, die kommt im Film nicht vor.
Ja, würde ich auch sagen.
Ich auch. Also das mit Friendzone ist ja auch, wie du schon sagst, so ein totaler Männerbegriff, ne? Und im Prinzip geht es ja in diesem Film auch ganz viel darum, welchen Männern kann man eigentlich trauen oder wollen die immer nur Sex? Das ist ja auch ein ganz großes Thema bei einer, ich als Sexlehrerin, habe eine Lieblingsszene im Stricktreff, ne? Beziehungsweise, ich fand das ganz toll, dass sie da sitzen, also Chantry, ihre Schwester Dahlia und diese zwei, drei Freundinnen. Und die wollen eigentlich alle Daniel Radcliffe gerne haben, so, weil der ja jetzt geprüft ist, ne? Sie hat ihn, sie kennt ihn jetzt, es ist ihr Kumpel und das kann er auch. Das sagt ja, er.
Da sagt sie, he's delicate, das ja, finde genau. ich richtig schön.
Und er sagt ja auch zu Adam Driver, ja, du musst ja, du kannst ja nicht mit Frauen befreundet sein, aber ich kann das, ich bin ja erwachsen und so. Und das finde ich total spannend in diesem Film, dass das quasi so rüberkommt. Und dann merkt sie ja auch, oh, wenn die anderen ihn haben wollen, dann kann ich ihn ja auch gar nicht haben. Mhm.
Ich würde sagen, das ist einer dieser Momente, wo man auch merkt, dass von ihrer Seite da was ist, weswegen Friendzone auch nicht so ganz passt. Die haben ja von Anfang an so eine Anziehung.
Mhm.
Und ja, was man auch noch positiv auslegen würde, also der Konflikt, an dem es ja dann, ne, der Darkest Moment ist ja, dass sie quasi erfährt, dass er was von ihr wollte die ganze Zeit und sich dadurch verletzt fühlt und dass das ist, was sie überwinden müssen.
Ja.
Wobei man natürlich ihn vielleicht noch hätte etwas mehr entschuldigen können. Aber nein, ihr habt schon. Also es ist kein absolut toxischer Friendzone-Film. Da wäre ich, glaube ich, auch bei euch. Da habt ihr mich so ein bisschen überzeugt. Es ist, dafür ist es zu vielschichtig und hat auch genug gesunde Elemente.
Ich denke
und
er, auch, sagt, ja. Er sagt das ja auch zu jedem, ne? Weil ständig sagt ja jemand, was ist denn jetzt mit Chantry und dir, ne? Und dann sagt er immer, aber she has a boyfriend. Also er hält sich da quasi dran. So.
Ich denke auch gerade an die Szene in der Umkleide. Falls sie den noch nicht genauer beschrieben hatten, also sie probiert ein Kleid an in einer Szene, Ben ist schon in Dublin und es gibt das Kleid nur noch in einer Größe und sie sagt, ja, die Größe passt mir aber und in der Umkleide stellt sie aber dann fest, es passt doch nicht und sie kommt dann nicht alleine wieder raus und Wallace ist halt mit ihr mitgegangen und steht so vor der Umkleide und sie bittet ihn dann rein, dass er ihr dabei hilft, aus diesem Kleid rauszukommen. Natürlich trinkt sie drunter nur ihre Unterwäsche und sie bittet ihn halt reinzukommen, schon mit geschlossenen Augen. Und er macht das dann halt sehr vorsichtig, dass er ihr dabei helfen möchte, aber man versteht als Publikum auch, dass er die Augen kurz zumindest aufmachen muss, um überhaupt sich zu orientieren, wo ist das Kleid, wo ist Chantry, was kann ich, wie kann ich helfen. Aber er ist ja in der Szene nicht übergriffig. Geht, finde ich, sehr respektvoll mit ihr um. Die Szene ist jetzt aber natürlich auch dafür da, um zu zeigen, dass es halt auch sparkt zwischen den beiden. Ne? Aber trotzdem, er geht vorsichtig mit ihr um.
Aber sie ist auf jeden Fall nicht creepy und das hätte es ja ganz einfach sein können.
Ja. Und ich finde die Szene auch ganz besonders schön, weil die einfach mal nicht reden. Über gar nichts. Also da kommen dann auch wirklich mal hier die Mimik endlich mal so richtig ins Spiel. Und da habe ich dann auch zum ersten Mal so richtig Chemie zwischen den beiden gemerkt und gemerkt, okay, er mag sie wirklich gerne.
Ich finde, es ist auch ein gut inszenierter Film insgesamt. Also Michael Dowse ist ja tatsächlich mal ein Regisseur, wo man Sachen von kennt oder schon mal gehört hat, wenn man einen Regisseur, wenn man einen Regisseur checkt bei einem Daniel Radcliffe Film, das ist ja auch nicht ganz, also es ist eher die Ausnahme bisher. Aber ich finde, also diese Anziehung, diese gut geschauspielerten Momente, die hat er gut inszeniert. Ich finde auch insgesamt ist es, sehen diese Szenen auch immer ganz gut aus. Also das ist definitiv eine intime Szene, dieser Moment, wie er da mit der Kamera nah rangeht und diese Spannung einfängt. Das hat mir auch alles gefallen. Genau. Ja, ich habe eigentlich nur noch so ein paar Fakten runterzurattern, die ich nicht organisch einbinden konnte. Soll ich das mal
gerade
machen?
Oder ich kann auch noch ein bisschen und vielleicht kannst du dann deine Fakten organisch einbinden.
Okay, dann mach du erstmal.
Also ich freue mich eigentlich auch immer, wenn du dann deine Überleitung machst. Also ich wollte ganz kurz erzählen, ich habe den Podcast Psychology Tidbits gehört, bei dem es eine Folge darüber gibt, ob Romcoms gefährlich sind. Und da ging es natürlich auch um die Frage, die da auch von Studien behandelt wurde, wie wirken sich Romcoms auf unsere Wahrnehmung von Beziehungen aus und auf unsere Erwartungen in Beziehungen. Und da kam auch raus, dass viele Leute halt in ihren alltäglichen Beziehungen enttäuscht sind, weil, also viele tatsächlich Konsumenten von Romcoms enttäuscht sind von ihrem Alltag in den Beziehungen, weil das Besondere fehlt, was man halt in Romcoms dauernd sieht, eben die großen Gesten und so weiter. Aber letztendlich leite ich mal ganz geschickt dazu über, dass der mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Ich glaube, er hat auch für mich, genau wie für Mareike, nicht ganz so diesen krassen Rewatch-Value, wobei ich es schon ein bisschen schade finde, dass ich ihn nur ausgeliehen habe und jetzt nicht nochmal reingucken kann. Aber insgesamt hat er mir doch ganz gut gefallen. Und mir hat vor allen Dingen sehr, sehr, sehr gefallen, dass Daniel Radcliffe auf mich so wirkt, als ob er so den Spaß seines Lebens hätte. Ich finde, er wirkte total befreit aufspielend und hat mich irgendwie gefesselt. Ja, Daniel Radcliffe übrigens hier, das ist seine erste zeitgenössische Rolle.
Ja. Ja, das war eins meiner Faktoren. Das stimmt tatsächlich nicht. Also er sagt immer, er wollte unbedingt diesen Film machen, weil er mal jemanden in der Gegenwart spielen wollte. Aber in Der Schneider von Panama und Extras hat er schon jemanden in der Gegenwart gespielt. Ah, Daniel Radcliffe lügt.
Naja, Fake aber, News. Also ja, aber Der Schneider von Panama ist ja echt lange her. Da war er 10. Da kann er sich vielleicht nicht erinnern. 9 war er, glaube ich, erst.
Vielleicht, ja gut, vielleicht sieht er seine Schauspielerkarriere wirklich erst mit Harry Potter.
Und Extras.
Aber dann gibt es ja immer
Extras. War ja auch nur, ja.
Vielleicht sieht das nicht als
Film. War ja auch nur eine Nebenrolle in einer TV-Folge und keine Hauptrolle in einem Film.
Gut, ja. Henny wusste es besser. Was gibt's
Henny
noch?
Henny weiß es immer besser.
Ich finde, man sieht hier dran auch so ein bisschen, wie Daniel Radcliffe seine Rollen post-Harry Potter aussucht. Weil das Skript für diesen Film war ja ein Blacklist-Skript. Das ist ja immer so diese jährliche Liste von unproduzierten, großartigen Skripts. Und er redet auch in jedem Interview immer davon, wie toll er das Skript findet. Ja. Und also er sucht sich komplett seine Rollen nach Skript aus, ist so mein Eindruck. Ja, das waren so meine Fakten. Also zu Michael Dowse und dem Screenwriter könnte man jetzt noch was sagen, aber finde ich jetzt auch nicht so relevant.
Aber auch schön, dass der Film in Toronto spielt. Viele Hollywood-Filme werden ja da nur gedreht, aber es wird nicht offiziell, also die spielen da nicht sozusagen.
Wobei ich das auch erst nach der Hälfte des Films gemerkt habe.
Die Stadt ist irgendwie ziemlich auswechselbar, ne?
Ja, ziemlich. Für die kanadische Filmindustrie ist es wohl relevant, dass er so eine amerikanische Rom-Com mal nach Kanada versetzt hat, der Michael Dowson. Aber es macht kaum Unterschied. Und der Film ist gefloppt, das sollte man vielleicht auch sagen. Beziehungsweise, er war kein Erfolg. Also erfolgreicher als so die anderen Sachen, die wir in letzter Zeit besprochen haben. Hat aber nur rund 8 Millionen eingebracht bei einem 11 Millionen Budget.
Schade.
Wie traurig, ne?
Ja. Hätte was Besseres verdient. Was aber das mehr als das Vierfache ist von Kill Your Darlings. Also.
Wahnsinn. Boah. Ja.
Also für die Kanadier ist es bestimmt wichtig, dass der bei denen spielt. Also so ein kanadischer, irischer Film.
Ja, Michael Dowson ist ja auch ein kanadischer.
Ja, und ist nicht der Drehbuchautor auch?
Ja, auch. Alan Mastai, um das zu sagen, ist aber auch sein letztes Filmdrehbuch tatsächlich.
War es nicht auch sein erstes?
Davor hat er die Uwe Boll Videospielfilmung Alone in the Dark geschrieben.
Ach Gott.
Und einen.
Ist das schlimm, dass ich das gesehen?
Wie ist der? Ist der gut? Ist das ein guter Uwe Boll Film? Einer der besten?
Ja, alle Uwe Boll Filme, alle kann ich empfehlen. Vor allem Far Cry und Postal kann ich alle empfehlen. Ja. In Postal wird immerhin Uwe Boll erschossen oder in die Eier geschossen. Da hat man ein bisschen
Befriedigung. Ja. Ich habe nie einen Uwe Boll Film gesehen. Und ja, sein erster Writing-Credit ist vielleicht noch ganz witzig, ist, so wie ich das sehe, ist das ein Sequel von diesem, kennt ihr diese Airbud-Filme über den basketballspielenden Hund? Mhm. Irgendwie ein Spin-Off davon über einen Skateboard-fahrenden Schimpansen. Okay. Das heißt MVP 2 Most Vertical Primate. Also ist auch noch der zweite Teil davon.
Most Vertical Primate. Ja. Das ist mal so ein geiler Rappername.
Das stimmt. Und du kannst dann immer Szenen aus diesem Film samplen.
Würde ich mich ja nennen Jack the Rapper, aber The Most Vertical Primate finde ich ziemlich geil.
Ich habe Angst, mir den Trailer dafür anzugucken. Da man sieht als Standbild nur diesen grinsenden Affen in einer Lederjacke. Und auf dem Cover ist der Affe auf einem Skateboard in so 90er Jahre Baggy Jeans und einem grünen Shirt.
Direkt gebügelt. Oh ja.
Also definitiv eine Karriere, die Romcom schreit. Ja, ja. Das ist sein letztes Film-Screenplay und dann hat er das letzte, was er wirklich gemacht hat, ist eine Folge von This Is Us.
Und da durfte er bestimmt nicht so viele Schimpfwörter oder.
Oder Schimpansen.
Was heißt Schimpfwörter? Nee.
Wahrscheinlich nicht. Wir haben, glaube ich, alles gesagt, bis auf die Schauspieler, die wir auch eigentlich schon gelobt haben. Halt alle danach, ne? Zoe Kazan, Adam Driver, Mackenzie Davis machen danach alle große Sachen. Zoe Kazan hat perfekte Chemie mit Daniel Radcliffe. Wollt ihr noch zu einem der drei was erwähnen?
Nee, wir haben eigentlich alles gesagt.
Mhm. Ja. Ja, vielleicht abschließend, würdet ihr den Film empfehlen?
Jo. Ja. Super, alles super.
Es ist ein nette Rom-Com, die man mal zwischendurch gucken kann. Also, ja, würde ich sagen. Wie ist mit den anderen?
Also,
unsere Rom-Com-Expertin ist am kritischsten.
Also wenn ich jetzt überlege, wem ich dem so empfehle. Also ich glaube, meine Freundinnen werden auch über die Dialoge stolpern. Also die würden da auch drüber stolpern. Die würden auch irgendwie dann irgendwann sagen, was guckst du? ja, doch. Also den Zuhörerinnen und Zuhörern würde ich empfehlen, sich ein eigenes Bild zu machen, wie immer. aber jetzt so privat weiterempfehlen, da würde mir jetzt spontan kaum jemand einfallen, dem ich den so empfehlen würde.
Krass.
Also einfach nur wegen der Dialoge.
Aber auch, weil du es schlecht fandest oder weil es halt nicht so ein Film ist, der einen wirklich direkt umhaut?
Nein, also ich fand den ja eigentlich in Ordnung. Aber diese Dialoge, die stören mich. Also das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, als ich den, also ich habe den einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch geguckt. Und bei einem Deutschen, da habe ich dann einfach weitergespult, weil ich es nicht hören wollte. Ich dachte mir, wieso reden die jetzt darüber? Ich mag es gar nicht wiederholen.
Aber wie ist das denn bei dir normalerweise, Mareike? Kannst du sonst über solche Dialoge so hinweg gucken, wenn es um so, ja, so Seth Rogen, Judd Apatow-mäßig auch mal derber zugeht?
Ja, das sind ja diese typischen Hollywood-Streifen.
Ja. Also,
momentan.
So eine Witzekultur, die sich da so ein bisschen etabliert hat, ne? Dass ja. Über solche Sachen Witze gemacht werden.
Ja, genau. Also solche Filme allgemein gehen so. Ich mag es lieber, wenn es wirklich, also nicht total kitschig ist oder so, aber wenn die sich vernünftig unterhalten.
Wobei das hier noch vergleichsweise harmlos ist. Also ich habe vor kurzem Bad Moms gesehen, das ist noch einige Stufen drüber.
Ja, das ist aber auch amerikanisch. Also die tun so, als würde man keine seltsamen Filmtitel haben dürfen, aber der Filminhalt, den überprüfen die wohl nicht so gut.
Ja, doch, ich meine, der ist, Bad Moms ist auch ab 16, 18, ich habe keine Ahnung. Sie dürfen ja nur nicht Fuck sagen, das ist ja das Schlimme. Alles andere darfst du ja sagen. Bad Moms.
Ja. Ja, also wie okay, gesagt, aber, euch würde ich den empfehlen. Bei euch, weiß ich, den könnte ich gut gucken.
Für uns Rom-Com-Muffel.
Genau, aber so, also in meinem Umfeld sind ja jetzt eher so Anfang 30 die Mädels und haben dann vielleicht schon Familie gegründet. Ich glaube, die würden das ausmachen. ich kann sie ja mal fragen. Ich werde berichten.
Mach das, genau, berichte zurück.
Ja,
ja ich würde ihn auf jeden Fall auch... weiterempfehlen, auch über die
ich wollte dich nicht übergehen.
Auch über die Daniel Radcliffe-Grenzen hinaus, also ich bin mir sicher, dass viele Leute den mögen werden, die sonst auch Daniel Radcliffe-Filme nicht gucken oder so, ja, von mir aus auch eine solide Empfehlung.
Okay, dann würde ich sagen, empfehlen wir den Film weiter. Und wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn wir in das andere Genre gehen, wo wir nicht viel Ahnung von haben. Mal wieder Horror. Wir sprechen nächsten Monat über Horns mit
unserem... Ich kenne mich gut aus mit Horror. Es fällt mir immer wieder ein.
Sehr gut. Mit unserem zweiten wiederkehrenden Gast, mit Leon von den Cinememes, der sich eingeschlichen Toll. Hat und uns quasi on air gezwungen hat, dass wir ihn nochmal einladen. Also Leon, wir freuen uns.
Ganz großartig, dass du wieder dabei bist.
Genau. Einmal
wirklich. Ja, ist schön. Ich freue mich drauf.
Okay, macht es gut, Leute.
Bleibt gesund.
Schön, ne?
Ja. Ciao.
Bis dann, tschüss.
Red Cliffhangers.